Triathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene.
Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Nur noch 208 Tage bis zum Weltcup-Start. Und diese Folge hier, die ist anders als gewohnt, Leute. Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, die Biathletinnen und Biathleten starten so langsam in die Vorbereitung. Die erste Woche liegt vielleicht schon hinter dem einen oder anderen. Oder es geht heute am Montag los. Und bei mir kehrt es sich komplett ins Gegenteilige um, denn ich mache eine kleine Pause, Leute. Also nach, ich glaube, jetzt mittlerweile 4,5 Jahren Extra-Runde, das erste Mal, dass keine wirklich neue Folge hier kommt. Also für die einen oder anderen von euch sicher ungewohnt, aber ich nehme mich erstmal raus, werde Energie tanken und dann stärker zurückkommen als jemals zuvor, hoffe ich zumindest. Trotzdem gibt es auch in dieser Woche wieder was auf die Ohren, denn zum einen kommen natürlich gleich noch die News, zum anderen habe ich aber einen Klassiker ausgepackt aus dem November 2021, also bald schon wieder 3 Jahre her, und ich glaube, den haben viele von euch noch nicht gehört, denn seitdem sind ja auch viele neue Hörer dazugekommen hier in der Extra-Runde und für mich einfach eines der absoluten Highlights hier, denn welche Nation kann schon von sich behaupten, jemanden in den eigenen Reihen zu haben wie Sven Fischer. Also die Jüngeren von euch haben ihn vielleicht gar nicht mehr live laufen sehen und kennen ihn daher eher so als ZDF-Experten. Aber ich glaube, da lege ich die Latte nicht so hoch, wenn ich sage, dass Sven Fischer wahrscheinlich der beste deutsche Biathlet der Geschichte ist. Also zweifacher Gesamtweltcup-Sieger, 7-maliger Weltmeister, 4-maliger Olympiasieger und einer der wenigen Deutschen, der in der Hochzeit von Ole Einar Bjørndalen und Raphael Poré gegen die beiden wirklich noch gegenhalten konnte. Ja, und wenn man so eine Living Legend in den eigenen Reihen hatte, Leute, dann muss man das doch ausnutzen und dem Mann auch die Bühne geben, die er verdient hat. Denn gerade das fand ich auch damals, aber auch heute immer noch interessant. Also dieser Unterschied zwischen früher und heute, man kennt es ja so durch Social Media, da kennen die Stars sich alle, die sind teilweise befreundet und früher, da hatte ich immer so das Gefühl vor dem Fernseher, ich war natürlich auch noch sehr jung damals, aber mir kam es so vor, als wäre da so eine Art kalter Krieg zwischen den dreien, also Ole Einar Bjørndalen, Raphael Poré und Sven Fischer, dass die sich gar nicht so gut verstehen. Da gab es mal den einen oder anderen Spruch oder die haben sich dann auch keines Blickes mehr gewürdigt teilweise und ich finde, heute sieht man das ja gar nicht mehr. Aber das wollte ich natürlich von Sven wissen, denn er ist ja immer noch mit dabei. Wie nimmt er das wahr, diese Veränderung der Zeit? Aber was war auch sein größter Erfolg, denn wenn du ja alles gewonnen hast, dann muss es doch das eine geben, was bei dir da vielleicht am meisten heraussticht. Und ich glaube, das wird auch die einen oder anderen überraschen hier, die da damals noch nicht reingehört haben oder es vielleicht auch kennen, aber wieder vergessen haben. Und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Sven so einige Besonderheiten hatte, sei es am Gewehr, sei es die Stöcke oder auch die Handschuhe, die schon ziemlich einzigartig waren, wird er auch in der Gegenwart immer mal wieder noch im TV erwähnt. Aber wie denkt er heute darüber? Hat er dadurch vielleicht auch ein paar Leistungskörner liegen lassen? Hat sich dadurch vielleicht auch ein bisschen schlechter verkauft und vielleicht auch den ein oder anderen Erfolg liegen lassen? Wer weiß? Also Leute, egal ob ihr die Folge schon kennt oder eben nicht, ich denke, es lohnt sich hier nochmal reinzuhören. Aber erstmal kommen wir zu den News der Woche.
Frisch gewachst.
Und hier springen wir direkt nach Tschechien, denn die waren wohl ziemlich unzufrieden mit der vergangenen Saison. Also nach einer wirklich erfolglosen Saison, das auch noch mit einer Heim-WM, braucht die Nationalmannschaft einen neuen Impuls. Und 2 Jahre vor den Olympischen Spielen ist es die letzte Chance, diesen Schritt einzuleiten. Das sagt zumindest der tschechische Verbandspräsident Jiří Hamza und feuert damit nach 6 Jahren einfach mal den Damentrainer Egil Gerland. Ist ja auch noch jemand, der mit Sven Fischer damals unterwegs war, also auch ein hochdekorierter Norweger, der dafür viele Erfolge gesorgt hat in dem Land. Aber auch sein Partner Jiří Holubek, ich hoffe, so spricht man es aus, keine Ahnung, ich bin nicht so gut im Tschechischen, der schon wirklich, wirklich lange hier mit dabei ist. Und auch bei den Männern gibt es eine Veränderung, da verlässt der Schießtrainer Matthew Ammons das Team. Und neu mit dabei bei den Damen Luca Bormolini, war zum Teil auch in Australien, Südkorea und Neuseeland als Trainer beschäftigt und soll wohl der Entdecker von Campbell Wright sein, der mittlerweile für die USA in den Start geht. Und Lukáš Dostál unterstützt ihn noch an der Seite bei den Damen. Bei den Männern bleibt ein Name, Michael Malek, der behält seinen Posten und dazu stößt ein ganz großer Name, vor allen Dingen im tschechischen Biathlon. Aber der Mann hat auch international Aufsehen erregt. Ondřej Moravec ist zurück. Hat ja 2021 seine Karriere erst beendet und ist immer noch der erfolgreichste Tscheche der Biathlon-Geschichte. 2015 Weltmeister geworden mit der Mixstaffel, in Sochi 2014 Silber in der Verfolgung geholt, Bronze im Massenstart und auch nochmal mit der Staffel Silber. Also der Mann, der hat so einiges auf dem Kerbholz. Und ich würde doch sagen, diesen Schritt kann man verstehen, wenn man meint, man braucht diesen neuen Impuls. Denn ich sehe es natürlich ähnlich wie der Verband Vereinspräsident. Also wenn du diesen Schritt jetzt gehst, dann musst du es wirklich 2 Jahre vor den Spielen machen. Das machst du nicht nächsten Winter, wenn dann schon die Olympischen Spiele vor der Tür stehen. Also das Team muss sich ja erstmal jetzt zusammenfinden, eingrooven. Vielleicht ist es auch hier schon ein bisschen zu spät, aber ich glaube, die Tschechen oder vor allen Dingen die Tschechinnen können sich freuen, denn das Team ist ja noch gar nicht so alt mit Markéta Davidová oder auch einer Teresa Wobornikova. Die könnten in 2 Jahren wirklich auch ein gutes Level erreichen und dann auch oben um die Medaillen mitkämpfen. Gerade so eine Teresa Wobornikova war 2022 die erfolgreichste Juniorin bei den Weltmeisterschaften. Also ich glaube, ihre Zeit könnte in den nächsten 1-2 Jahren auch anrücken. Hat ja immer mal wieder auch schon für Erfolge gesorgt. Und auch bei den Männern ist es ja ein wirklich junges Team, mit Ausnahme von Michal Kretschmer. Aber das könnte wirklich so eine Nation sein, die dann plötzlich in 2 Jahren zündet. Und dann ist es eigentlich, also ich sag's jetzt schon mal voraus, Leute, es ist eigentlich keine Überraschung, wenn die sich dann da ein paar Medaillen abstauben. Aber das war's dann auch schon für diese Woche. Und damit gebe ich direkt ab ins Interview mit Sven Fischer.
Ah ja, und bevor ich es vergesse, also Leute, ich habe nochmal reingehört in diese Folge und ich habe mich gefragt, was war denn da mit meiner Stimme los? Also ich weiß noch, es gab mal eine Phase hier im Podcast, da war ich 2-3 Wochen wirklich mega heiser. Ja, und anscheinend war das genau in dieser Zeit mit Sven Fischer damals. Aber zum Glück habe ich nicht den größten Redeanteil, sondern Sven. Aber auch das wieder so ein paar Memories, die dabei direkt hochkommen. Und da bin ich natürlich nicht ganz alleine, denn neben Sven ist natürlich auch noch Hendrik mit dabei. Also Leute, viel Spaß dabei, genießt es. Das hier ist wirklich ein Golden Nugget.
Auf die Runde.
Freut uns, dass du heute hier bist bei uns. Sven, wir haben uns überlegt, wir wollen nochmal durch die Highlights deiner Biathlon-Karriere reisen, zumindest imaginär, und mal gucken, wie es heute bei dir aussieht, auch als TV-Experte im ZDF. Und was sonst noch so bei dir geht. Du hast uns gerade erzählt, du bist frisch aus der Infoveranstaltung Open Olympia zurück. Kannst du uns da mal was verraten? Was ist das genau?
Ja, hallo erstmal in die Runde an alle. Also ich bin beim Fernsehen ja auch schon seit 2 Jahren dabei und jetzt ist es so, dass aufgrund dieser Pandemiegeschichte weltweit ja auch die ein oder anderen Regularien sich verändert haben und gerade auf Olympische Spiele hin und mit den Olympischen Spielen Erfahrung von Tokio kamen viele Reporter zurück oder haben jetzt auch die Bedenken oder auch die Sorge oder auch die Hoffnung und so ist jetzt die Infoveranstaltung wieder neu, ein Update geschaffen, was jetzt uns erwartet für die nächsten Olympischen Spiele, nämlich Peking. Und die sind natürlich, die Chinesen sind natürlich absolut ja mit Euphorie dabei. Sie werden jetzt die Ersten, die es geschafft haben, an einem Ort Sommerspiele zu haben und jetzt die Winterspiele. Die setzen natürlich alles daran, dass das funktioniert, müssen natürlich das Hygienekonzept einhalten und sind in dieser Null-Inzidenz-Richtlinie drin. Also die wollen absolut die Null stehen haben und da ist die natürlich ganz scharf. Sie haben einen riesengroßen Blase geschaffen, ein Inner Circle geschaffen, wo man nur reinkommen, der richtig groß getestet ist, um sicher zu gehen, dass da nichts passiert. Also von daher war die Infoveranstaltung jetzt für alle wichtig. Auf was müssen wir uns dann einlassen, beziehungsweise was für Einschränkungen haben wir? Und es sind ja einige, die schon bei vielen Olympischen Spielen dabei waren, auch hier und da mal am Rande Stories gemacht haben, was genutzt haben. Da müssen wir uns jetzt drauf einstellen, auf alle, dass nur der Sport in Anführungszeichen möglich ist. Aber dafür sind wir ja alle froh, dass es so stattfindet.
Sven, bevor wir in unseren Rückblick abtauchen, lass uns mal die Frage klären, wie du überhaupt zum Biathlon damals gekommen bist.
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also es war auf alle Fälle nicht so, dass ich geboren wurde und war gleich klar, okay, in die Wiege werden Skier und Gerät reingehauen, sondern ich war eigentlich ein Kind, der immer oder ein Junge, der immer einen Bewegungsdrang hatte. Und meine Eltern haben auch Sport betrieben. Mein Vater hat versucht, sich im Radsport, Mutter war Leichtathletin und da denke ich mal, waren auch viele, sagen wir schon, Sachen geprägt worden. Die Großeltern waren in der Landwirtschaft, also da war auch immer Bewegung. Und somit war es natürlich für mich logisch, dass auch ich diese Unruhe in mir habe und dass mich immer wieder bewegen musste. Und ich hatte bei uns in meiner Heimatstadt, wo ich geboren wurde, in Schmalkalden, hatten wir die Möglichkeit, in der Leichtathletik uns zu organisieren. Da gab es auch Judo, Fußball und viele andere Sportarten auch, beziehungsweise auch, ich hätte auch in die Musikschule gehen können, eine gute klassische Musikschule, aber ich wollte da kein Instrument spielen. Und so bin ich halt im Sport gelandet und in der Leichtathletik. Und es hat mir Spaß gemacht. Also ich war auch so ein Unruhekind. Ich brauchte die Bewegung und es hat mir gut getan. Und wir waren dort immer in der Gruppe zusammen. Die Kumpels aus der Schule waren auch die Kumpels dann vor Ort. Und wir haben uns ja immer getroffen mit den Fahrrädern. Heutzutage ist es schwierig zu verstehen, dass man das ohne Telefon auch sich organisieren kann. Das haben wir halt. Ja. Und so kam es dann, dass ich in der Leichtathletik ein bisschen organisiert im Sommer unterwegs war. Und Thüringer Wald, da wo ich jetzt herkomme, gab es immer ordentliche Winter. Ich hoffe, dass das auch dabei bleibt. Und damit war im Winter auch klar, wir fahren Ski. Und so kam es dann auch, dass mein Vater auch überlegt hat, Mensch, du bist zwar gut in der Leichtathletik und die wollen dich an der Sportschule in Erfurt auch haben, aber auf der anderen Seite wäre es dann mal ganz gut, wenn du ein bisschen mehr den Ski nutzen könntest und wie wäre es denn mit Langlauf? Dann hast du dann eine Möglichkeit, hier organisiert, richtig professionell Langlauf da zu trainieren. Und weil mein Vater hat mir zwar alles beigebracht, was er konnte, aber er war nur halt kein Langläufer. Also kein klassischer wie der Gerhard Grimmer, der hier der Weltmeister ist. Und von daher haben wir dann auch dann in Seligenthal dann auch eine Möglichkeit gefunden für Langlauf. Ja. Und irgendwann mal, und ich komme ja aus dem DDR-System, war ich halt mit 11 Jahren als Umsteiger beziehungsweise Quereinsteiger Langlauf, hatte ich nichts stehen. Und im DDR-System war halt alles auf diese Kinder- und Jugendsportschule, auf das Sportgymnasium ausgerichtet. Und ich hatte keine Ergebnisse im Langlauf. Und deshalb war ich für den Langlauf nicht greifbar. Und die haben ein paar Biathleten gesucht und in Oberhof. 10 Stück an der Zahl wurden da oben eingeschult. Und ich glaube, 8 waren sicher und 2 suchten sie noch. Und da haben sie dann noch ein bisschen querbeet, wo ist noch einer versteckt oder wo könnte ein verkappter Langläufer noch dabei sein. Und so bin ich gefragt worden und ich fand es interessant. Und ja, und dann hieß es, okay, probier das Ganze. Und aus dem Probieren sind dann ja 25 Jahre.
Ja, genau, wie man heute weiß, war die Entscheidung wohl die richtige. Gucken wir doch mal auf den Beginn deiner Weltcup-Karriere. Die ging ja 92, 93 los, also schon eine Zeit zurück. Hast ja auch direkt 3 Podiumsplätze damals geholt, darunter auch dein erster Einzelsieg im Alter von 21 Jahren. Aber wir haben auch gesehen, dein Einstieg in die Biathlon-Karriere, der wäre ja sogar fast geplatzt, ne? Weil du Knieprobleme mal hattest und dann auch ja in der Folge eine OP und nur schwimmen konntest, sonst gar nichts ein Jahr lang. Nimm uns doch mal mit in diese Zeit. Was war da so los bei dir?
Also ich habe ja ein bisschen lange ausgeholt, wie ich zum Biathlon kam und da habe ich ja erklärt, dass ich halt im Langlauf, Quatsch, in der Leichtathletik angefangen habe und in der Leichtathletik ist etwas hervorragend, was ich im Langlauf-Biathlon ein bisschen vermisst habe, nämlich die ganze Gymnastik oder auch die Vor- und Nachbereitung, die kam viel zu kurz. Also ich habe im Biathlon mich mehr oder weniger nur auf die, sag mal, Elemente gekümmert, so nach dem Motto Technik und so und Material und wie setze ich das Ganze um im Training. Mhm. Aber auf meine Gymnastik oder auf die Beweglichkeit habe ich überhaupt nicht Augenmerk gelegt, was halt in der Leichtathletik die Grundlage mit war. Und als ich dann im Wachstum noch war und relativ, ja, doch einen Längenschub getan habe, einen Wachstumsschub, da war dann der Druck der Muskulatur auf die Gelenke viel zu hoch. Und ich habe dann eine Abnutzung gehabt am Knie, unterhalb der Patella, an der Kniescheibe und habe den Knorpelschaden gehabt. Und das hätte ich verhindern können durch eine ordentliche Gymnastik oder auch einen guten Ausgleich zwischen dem einen Muskel und dem Gegenspieler. Aber das habe ich halt nicht beachtet. Und damit war ich dann schon fast raus. Ich bin dann nach Bad Düben ins Krankenhaus, da haben sie operiert, haben eine Arthroskopie gemacht, haben reingeguckt ins Knie und haben eben diesen Knorpelschaden festgestellt. Und normalerweise ist das Karriereende. Und ich hätte Leben so nach dem Motto, musste dich dann halt mit dem kaputten Knie beschäftigen. Aber ich hatte halt das Glück im Unglück, dass ich halt noch in der Wachstumsphase war und jeder Hobbymediziner oder Richtermediziner weiß das, dass in der Wachstumsphase der Knorpel weiter gebildet wird und dann ist vorbei. Und die Wachstumsfugen waren noch schön zu sehen in der Röntgenaufnahme, also von daher war Hoffnung da. Und in der Tat, mein Knorpel hatte sich wieder ein bisschen regeneriert und hatte sozusagen da wie so eine kleine Narbe dann gebildet. Und das hat demnach, ja, wie wir jetzt wissen, dann doch die ganze Karriere gehalten und bis zum Schluss hat sich das noch hingezogen, dass es ging. Und von da, ich habe eingangs angesprochen und da darf ich auch, ohne es politisch zu sein, nochmal zu sagen, ich verdanke natürlich der Nachwuchssichtung der DDR, verdanke ich, dass ich sozusagen zu diesem Biathlon gekommen bin. Mhm. Aber muss auch sagen, dadurch, dass die Wende dann 89, 90 kam, gab es sich für mich dann die Möglichkeit, eben wieder zurückzukommen, weil ich da ja schon aufgehört habe und habe dann wieder angefangen. Und ich wage zu behaupten, in der DDR gab es genug Nachwuchsathleten, die wären alle an mir vorbeigerauscht und man hätte dann wahrscheinlich nicht mehr auf mich gesetzt. Und somit verdanke ich halt nach der Wende dann auch für mich die neue Möglichkeit, wieder anzufangen. Ja. Und dann wieder zurück mich kämpfen konnte, weil gerade in diesem Umbruch war so viel Unruhe, gerade nicht nur in Oberhof, in Altenberg-Zinnwald, bei den Dynamo-Sportlern im Biathlon ja sogar noch mehr. Aber durch diese Unruhe wusste keiner, wie geht's jetzt weiter. Und diese Unruhe war auch gleichzeitig auch für mich eine Chance, weil so festgefahrene Strukturen, die waren mit einmal weg. Und in dieser Unruhe hatte ich dann eben diese Chance, mit meiner Problematik wieder anzufangen. Und dank des der Verantwortlichen, die damals sozusagen mich wieder zurückgeholt haben und gesagt haben, pass auf, komm, du versuchst jetzt das nochmal und wir unterstützen dich, konnte ich wieder anfangen.
War denn dann trotzdem schon abzusehen, dass du so gut in deine erste Saison starten würdest in den Weltcup? Also mit den
überhaupt nicht. Also ich hatte zwar die ein oder anderen so kleinen Lichtblicke als Jugendlicher oder Junior, aber dass ich dann da so durchstarte, nicht. Und ich wusste ja selber gar nicht, wie meine Entwicklung dann auch ist, wie der Körper es auch hält. Aber jeder Hobbysportler oder jeder Spitzensportler weiß, dass man nach einer Verletzung zwar weg ist von dem Leistungsniveau, aber man relativ schnell wieder hochkommt. Also ich habe da nicht nochmal 10 Jahre gebraucht, sondern das ging innerhalb von 1-2 Jahren, war ich auf dem alten Leistungsstand wieder drauf. Und was ich auch heute weiß, es hat mir in dieser Wachstumszeit auch eine gewisse Regeneration gegeben, körperlich gesehen, die enorm wichtig war. Und deshalb weiß ich auch heute, dass man mit den Jugendlichen nicht zu viel Programme fahren darf. Und sagen wir, Nachwuchstraining ist kein verkürztes Erwachsenentraining. Also von daher war dieser Ruheblock oder diese Ruhepause, das Aufhören, für den Körper auch wichtig, sich wieder Kräfte zu bündeln und für die weiteren Aufgaben, die ja dann kamen.
Hattest du denn dann auch schon Plan B in der Hinterhand? Hast du dir irgendwas anderes überlegt für den Fall, dass es mit dem Knie eben nicht mehr hinhauen würde?
Ja, genau. Also es ist ja so, dass du im Bett liegst und dann der eine Arzt sagt, es wird gar nicht mehr, der andere gibt dir Hoffnung, ja, probier's dann doch nochmal. Und von daher ist man sich unsicher. Und am Anfang willst du einfach nur wieder normal laufen, dann denkst du gar nicht an Sport, erst recht nicht an Leistungssport. Du denkst einfach nur an deine normale, natürliche Bewegung und du willst endlich mal wieder nicht so da umherlaufen. Und da sind mir auch die Gedanken gekommen von unserem Freund in der Familie, der Martin Begrich, der im Rollstuhl saß und ein Freund von meinem Vater. Und der ist auch durch einen Unfall dann querschnittsgelähmt gewesen. Und dann habe ich auch so gedacht, okay, das ist halt so eine Situation, die musst du halt annehmen. Also diese Problematik, die jetzt da war. Und ich glaube, dass der Weg der Besserung begann, als ich das hingenommen habe, dass ich diesen Schaden habe. Und okay, wie geht's jetzt weiter? Und deshalb ist es wichtig, dass ich da drüber wegkam, indem ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt die Problematik, was steht als nächstes an? Und nicht immer in der Vergangenheit zu trauern, so nach dem Motto, warum ist mir das passiert? Und so kam ich dann nach und nach wieder zurück, dass ich gesagt habe, okay, ich will wieder laufen, ich will wieder gehen und so peu à peu habe ich mich dann wieder da hochgearbeitet. Aber dass ich dann gleich in den Leistungssport kam, da war noch überhaupt nicht dran zu denken.
Kann man sich vorstellen. In der Saison 1992-93 gab es dann noch eine Weltmeisterschaft und da hast du Gold geholt im sogenannten Teamrennen. Sieht zunächst aus wie eine Staffel, ist aber anscheinend irgendwas anderes, was es ja auch heute nicht mehr gibt. Kannst du uns da mal aufklären, was es mit dem Wettbewerb auf sich hatte?
Also das war im Zuge der Veränderung in der IBU, war es ja so, dass man gesagt hatte, oder besser gesagt, damals war es ja noch Teil der UIBMB, des modernen Fünfkampfs. Und aber Biathlon hatte sich immer versucht, wieder neu zu erfinden. Und nachdem es nur den Einzel gab, der Männer, und dann gab es irgendwann mal den Sprint, dann gab es auch mal die Staffel, dann gab es 3 Wettbewerbe, irgendwann kamen dann auch die Frauen dazu, die 1992 das erste Mal olympisch waren. So, und dann eben diese erste große Weltmeisterschaft, Frauen und Männer zusammen. Und da hat man auch gesagt, okay, wir wollen noch mal einen weiteren Wettbewerb hinzufügen, weil Biathlon jetzt nach und nach dann doch das ein oder andere Interesse geweckt hat. Mhm. Noch lange nicht in der Position ist wie heutzutage. Aber damals hat man sich auch gesagt, okay, neuer Wettbewerb, und da hat man das Team ins Leben gerufen. Aber das war nicht ganz neu, weil es schon mal eine Art Patrouillenlauf gab oder einen Gemeinschaftslauf, wo 4 oder 5 Personen zusammenlaufen und dann gemeinsam gewertet wurden als Mannschaft. Und da hat man anlehnend an diesen Modus hat man gesagt, okay, wir werden jetzt einen Teamwettbewerb ins Leben rufen, wo 4 Athleten gleichzeitig starten.
Ah, okay, ja.
Pausieren, wo dann einer schießt, später waren es dann auch 2, und dann am Ende gemeinsam ins Ziel müssen und 3 Mann sozusagen da im Ziel sein müssen, beziehungsweise dann 4. Und von daher war es dann so, dass dieser Mannschaftslauf einen eigenen Charakter hatte, weil der schwächste Läufer, wenn ich das jetzt nur so sagen darf, hat natürlich die anderen 3 eingebremst. Und war so, dass man so diesen Schnitt haben musste, dass man auf einem hohen Niveau in der Trainingsgruppe oder besser gesagt in einem Land sein musste, dann nützte es nichts, dass man nur einen Top-Athleten hat, sondern musste 4 etwa gleich schnelle Athleten haben und die dann noch möglichst gut treffen. Also es war so eine ganz eigene Situation. Dann gab es auch eine Wartezone für die nicht geschossen haben am Schießstand. Ja, und dann gab es auch verschiedene Modelle dann, so nach dem Motto, am Anfang Derjenige, der einen Fehler geschossen hat, musste dann auch in die Strafrunde. Später war es dann so, dass das gesamte Team in die Strafrunde ist. Ja, also es war dann schon ein neuer Wettbewerb, der damals zum ersten Mal weltmeisterschaftswürdig war und die Deutschen haben gewonnen. Ich durfte dabei sein. Und von daher war das meine erste Weltmeisterschaft in Borovets in Bulgarien und für mich war das einfach sensationell und für viele war das halt auch eine, ja, viele normal, ne, bei einer Weltmeisterschaft zu sein. Also sehr erfolgreiche Mannschaft hatten wir ja damals. Aber für mich war es das erste Mal und für mich auch sensationell. Und so fing dann das mit der Weltmeisterschaft an.
Ja, hört sich ein bisschen an wie bei der Tour de France, aber hat sich ja dann am Ende nicht durchsetzen können. Kann ich auch irgendwie verstehen, mit der Wartezeit schon sehr komisch. Aber Sven, du bist relativ früh in deiner Karriere Gesamtweltcup-Sieger geworden, 1997 und 1999, also zweimal insgesamt. Und hier ist es ja wohl etwas umstritten, was ist denn jetzt wohl der größere Erfolg? Eine WM-Goldmedaille, eine Olympia-Goldmedaille? Ich würde eher sagen, ja, der Gesamtweltcup-Titel ist schon das Größte, was man gewinnen kann als Athlet. Aber wie würdest du das sagen? Du hast ja alles gewonnen in deiner Karriere. Wie stufst du das ein?
Ich habe ja aufgrund der verschiedenen Sportarten schon mal verschiedene, sag mal, Wettbewerbe erleben dürfen. Und als ich dann im Biathlon gewonnen habe im Team, dann auch in Staffeln und dann auch alleine, muss ich dazu sagen, ich bin froh, dass im Biathlon es neben den Einzelrennen auch diese gemeinschaftlichen Rennen gibt. Jetzt natürlich auch diese Single-Mix und Mix mit Frauen zusammen. Ja. Ich finde das eben schön, weil das Ganze dann auch mehr eine Gemeinschaft fördert. Und deshalb ist der Sieg im Einzel ist natürlich hervorragend. Und du freust dich auch, dass du es erreicht hast. Und das ist eine Arbeit, die du mit dem Team erreicht hast. Ne? Alleine gewinnt ja keiner, sondern braucht ja immer noch eine Mannschaft dazu, die einem dahin trainiert. Und deshalb ist es ja auch wie schön, dass es das auch ein Teamwettbewerb oder eine Staffel auch gibt, wo dann deine Weggefährten, die dich eben mit angetrieben haben zu dieser Leistung, dass die eben auch in einer Art Staffel mit erfolgreich sind. Und am Ende kann man sagen, es ist von Person zu Person unterschiedlich bewertet, aber der ein oder andere findet halt den Einzeltitel absolut großartig, weil er sagt, okay, da habe ich es allen bewiesen, dass ich es alleine kann. So sehe ich das auch. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass in der Staffel sich vier Athleten freuen und in der Mannschaft und damit auch in der Mannschaft eine ganz andere Stimmung, eine Siegesstimmung erfolgt und wo man dann auch nachhaltiger davon profitiert. Und deshalb ist beides, denke ich mal, schon wichtig. Im Endeffekt ist es so, man kann froh sein als Sportler, als Nachwuchssportler, entweder das oder das überhaupt mal erlebt zu haben. Und frei nach, oder einer Björn da, der sagt, am besten du gewinnst das alles. Ne? Das ist aber ist nicht jedem vergönnt und deshalb ist so ein Titel, ob das jetzt in der Staffel ist, alleine oder wie auch immer, das ist schon einfach eine Riesensache und es gibt nicht viele Deutsche, die das dann sagen dürfen.
Aber was würdest du sagen, Einzelsieg, jetzt also Goldmedaille in einem Einzelrennen oder Gesamtweltcup-Sieg, was ist für dich so bedeutender?
Ja, Gesamtweltcup-Sieg ist natürlich ein Sieg, den du in der gesamten Saison hinweg als Bester dann im Schnitt geschafft hast. Und damit brauchst du eine gesamte Saison, die du, sprich Ende November bis Mitte, Ende März. Und das ist eine lange Zeit. Und da brauchst du nicht nur, dass du gesund bist, sondern brauchst auch vom Körper her eine Kraft, das alles durchzustehen. Und du bist im Vorjahr, bist immer im Fokus. Und dann am Ende spitzt sich das zu. Du hast dann das gelbe Trikot und dann werden die Rennen, das dauert immer. Und du hast das Gefühl, schaffe ich das noch, halte ich das noch? Es ist auch von Nervendruck halt schon was Besonderes. Und die wenigsten sind sich 3-4 Rennen vor Ende der Saison im Klaren, ich gewinne das Ding. Also gab es ja schon einige, Mathieu Foucault oder auch Johannes Tinius Bö, also schon länger schon mal im Kasten, wobei letzte Saison nicht. Ja. Und da ist es so, dass du dann auf alle Fälle angespannt bist und da ist die Freude über den Gesamtweltcup-Sieg, weil du es eben über so eine lange Zeit hin auch erarbeitest, ist natürlich die Freude immens groß. Und bei einem Einzeltitel, ob das eine Weltmeisterschaft ist oder bei Olympischen Spielen oder auch ein Weltcuprennen, wenn du das gewinnst, dann passt alles an einem Tag und dann freust du dich. Ne? Und gerade wenn du das erarbeitest Richtung Olympische Spiele, das ist ja dieser Zyklus von 4 Jahren. Gut, jetzt ist beim Sommerspielen 5 und dann auch wieder 3 verändert. Ja. Also von daher, du arbeitest so lange darauf hin, dass es dann auch wieder bei Olympischen Spielen was Besonderes ist. Aber ich denke, so eine richtige Reihenfolge ist natürlich schwierig. Ne? Also ich sehe natürlich auch den Gesamtweltcup als sehr hoch an, den zu erreichen. Und das ist natürlich da ja, was ganz Großes. Und es gehört alles zusammen. Also es ist nicht allein nur, dass du sagst, ich bin jetzt der Held, der das geschafft hat, sondern über diese gesamte Saison muss auch das Material passen. Du brauchst dann auch ein gutes Team, ein Serviceteam, die Ski müssen passen. Was nützt dir die beste Kraft, wenn auf einmal unter dir die Skier das nicht schaffen? Da hatten wir auch Situationen. Oder ich denke mal, dass jeder Athlet im Weltcup-Niveau das schon mal erlebt hatte. Und genauso auch von dem Material, ja, schießen mit dem Gewehr, da muss das auch passen, ne? Die Präzision, das muss abgestimmt sein. Also von daher ist so ein auch wieder das als Gesamtpaket zu sehen. Ne? Also du bist in verschiedenen Sportarten vielleicht, ich habe jetzt keine Beispiele, Tennis vielleicht, kann man sagen, okay, ich bin jetzt der Herr der ganzen Sache, aber im Biathlon brauchst du halt ein großes Team und das muss passen. Und wenn das passt, dann gewinnt das Team, nicht nur du allein.
Ja, neben Gesamtweltcup-Sieg hast du natürlich auch Medaillen gewonnen. So hast du zum Beispiel 1999 den Massenstart gewonnen. Du warst der erste Massenstart-Weltmeister nach Einführung der neuen Disziplinen. Und heute ist der Massenstart ja quasi so die Königsdisziplin, ne? Im Biathlon beliebt bei jedermann. Und hatte sich das damals denn schon abgezeichnet, dass es mal dazu kommen wird?
Also, dass ich den Sieg gewinne oder dass ich den Sieg erreiche oder dass diese Massenstadt sich etabliert? Was war jetzt die Frage?
Ja, gerne sowohl als auch, aber also ich meinte speziell auf dieses, ja, auf diese Einzeldisziplin bezogen. Ne? War es abzusehen, dass diese Einzeldisziplin mal so einen großen Stellenwert bekommt?
Ja, ich denke schon, weil diese Spannung, dass die 30 Besten oder möglichst Besten, es gibt ja den einen oder anderen, der halt nicht dazukommt und vielleicht auch einer der Besten ist, aber das ist halt schwer im Modus zu finden, man darf ja nur mit 30 starten. Auf alle Fälle im Massenstart, die 30, die an dem Start sind, da muss man sich durchsetzen und das ist die Crème de la Crème und von daher versuchst du natürlich alles dran zu setzen, dich dazu behaupten und da ist es so, dass du in diesem Kampf nicht nur körperlich stark sein musst, sondern auch die Psyche. Da ist auch viel Mann gegen Mann auf der Strecke, die Unruhe, dann am Schießstand und da muss man schon sehr nervenstark auch sein und die Distanz ist sehr lang, sowohl für die Damen als auch für die Männer, das ist ja meistens so am Ende von Weltcups oder von so einer Epoche oder auch von so einer Saison, meistens ist ja das auch das Finalrennen am Ende der Saison und da spitzt sich das alles zu und die Zuschauer sehen sofort, wer ist der Beste, wer hat da verloren. Und wer kommt wieder ran? Und das macht diesen Massenstart so besonders, dass man sagen kann, okay, das ist so dieses Kribbeln spürt nicht nur der Athlet, sondern auch der Zuschauer der fühlt das richtig und hat da seine Fans beziehungsweise seinen Athleten, den er da zu, sag mal, die Daumen drückt. Und ja. Von daher ist der Massenstart schon was Großes. Aber andererseits gibt's auch Sprintrennen, Einzelrennen oder lange Distanz. Also jeder Wettkampf oder jede Disziplin hat so ihr eigen Ding, was man sozusagen da besonders findet. Und wenn man so die Athleten mal so durch die Bank durchfragt, sind immer unterschiedliche Meinungen. Also es kann man jetzt nicht sagen, dass es nur der Massenstart ist, sondern ein anderer findet halt den Wettkampf sehr gut oder den Modus.
Das stimmt. Ja.
Je nachdem, wie du als Athlet auch deine Stärken hast. Weil die eine Anforderung ist halt mehr in die Präzision, das andere mal sowohl Präzision als auch Geschwindigkeit. Und das andere ist hohes Risikobereitschaft, wie bei der Single Mix. Oder dann auch dieser Teamgedanke oder auch das Dulden als Staffelmann, dass du mit drei anderen noch zusammenläufst oder Staffelathletin. Und da ist halt auch diese normale Sache. Oder dass du sagst, okay, ich bin unbekümmert in so Einzelstarts, ne, wo ich dann auch laufe. Ja. Also von daher ist Massenstart schon was Besonderes, aber jetzt nicht unbedingt herausragend aus allen anderen Disziplinen.
Bleiben wir noch gerade in den Jahren 97 bis 99. Du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, das war noch nicht so wie heute und ich denke, du kannst auch ganz gut den Vergleich ziehen. Wie war das denn, Biathlon zu der Zeit in Deutschland? Also das kann man uns ja gar nicht mehr so vorstellen. Ne? Ich war noch sehr klein damals, ein kleines Kind. Also erzähl mal.
Also es ist so, dass Biathlon ja, wir hatten ja vorhin gesagt, mit 93 Borowetz dann so mit den verschiedenen Motos da angefangen hat und es war noch ganz, ganz einfach, die Weltmeisterschaft. Ein paar haben gesagt, das waren gar nicht so gute Weltmeisterschaftswettkämpfe, das war ein bisschen einfach organisiert, aber es war trotzdem eine wichtige Sache und auf dem Schritt hin bis jetzt hat sich das immer alles weiterentwickelt, immer besser geworden und die Deutschen, weil was ja angesprochen war als Frage, waren eigentlich schon immer im Biathlon interessiert, auch die Zuschauer und war ja so, dass in der ehemaligen DDR Oberhof versucht hatte, Weltcup-Ort zu werden und hat es dann auch geschafft, schon zu DDR-Zeiten. Und Ruhpolding in Bayern, die wollten natürlich auch den Weltcup haben. Die hatten auch schon Weltmeisterschaften als Tradition. Die wollten auch den Weltcup haben und halten. Und über diese, sag mal, Fans, gerade durch die Zuschauer, weil die ja vor Ort dahingeströmt sind, hat man sowohl Ruhpolding als auch Oberhof den Weltcup-Ort gerne vergeben und hat gesagt, okay, ihr seid auf alle Fälle gesetzt. Ne? Genauso wie Antholz, was sehr nah auch an Deutschland war, in Südtirol, Italien. Und von daher war das auch klar, dass gerade die deutschen Orte immer da sein mussten, so im Weltcup-Zirkus. Und am Anfang wurde noch gewechselt, dass es nicht jedes Jahr war. Und auch irgendwann mal hat man festgestellt, es gab deutsche Fans, die dahin geströmt sind, waren wirklich dann noch Massen, was am Anfang im Biathlon überhaupt nicht der Fall war. Ich glaube, da waren die ersten Zuschauer stellenweise mit 100, 200 Mann und dann irgendwann mal kam noch eine Null dazu und dann nochmal eine Null dazu. Also es wurde immer mehr. Ja. Und von daher war auch die IBU immer interessiert, gerade Biathlon, wo viele Massen da sind, das zu publizieren. Dann kam auch das Fernsehen. In den Anfangsjahren meiner Weltcup-Karriere war nicht immer übertragen worden. Also da war so, wir hatten Wettkämpfe und dann waren ein paar, die das zusammengefilmt haben und haben das dann zusammengeschnitten, mehrere Wettkämpfe zusammen und da wurde das am Montag gezeigt im Bayerischen Rundfunk, Blickpunkt Sport. Und von daher wurde dann auch immer mehr auch von der IBU Interesse, okay, Fernsehen muss dabei sein. Dann, wie gesagt, die Massen waren da, dann das Fernsehen war da, dann hat das, die Sponsoren haben gesagt, hey, das ist natürlich hochinteressant. So, da wollen wir auch hin, da waren deutsche Erfolge, dann gab es auch deutsche Sponsoren, die da auch viel Geld bezahlt haben und so drehte sich das Rad der Wirtschaft immer schneller, immer mehr, immer größer. Und damit war auch klar, Oberhof Ruhpolding musste im Kalender sein und deshalb nehme ich jetzt Antolz mit ins Boot. Deshalb war auch damals diese ORA entstanden, ne? Oberhof, Ruhpolding, Antolz. Ähnlich wie bei der Vierschanzentournee wollte man da die drei Orte noch stärker hervorheben, was natürlich der IBU so ein bisschen ein Dorn im Auge war. Die wollten da keine Parallelsachen laufen lassen und haben da versucht, gleich wieder Einhalt zu bieten. Und trotzdem hat aber die IBU erkannt, dass gerade die deutschen Orte sehr, sehr wichtig waren. Und deshalb ist auch ja das so geblieben bis jetzt. Aber man darf sich auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen, sage ich, sondern muss weiter daran setzen, dass auch die Internationale Biathlon-Union und auch vor allen Dingen die Athleten gerne nach Deutschland kommen.
Springen wir mal in die Saison 2003-04, in die vielleicht schwierigste Phase deiner Karriere. Da bist du Zehnter im Gesamtweltcup geblieben und die Besonderheit in der Saison war eben, dass deine ja schon standardmäßigen Podiumsplätze ausblieben. Sven, wie kommt man da dann wieder zurück?
Ja, das war eine Phase, dass da lief vieles nicht, auch im Training nicht. Und Biathlon ist auch nun mal eine Fleißdisziplin, wo man auch was erarbeiten muss und kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier was von Gott gegeben und das lasse ich einfach mal so laufen, sondern musste schon dann auch viel Einsatz zeigen im Training und da hatte ich ein paar Defizite und die musste ich einfach wieder ausbessern. Und in dem Jahr war Oberhof die Weltmeisterschaft 2004 und da waren wir auch sehr erfolgreich. Das hat mich natürlich dann auch in der Staffel dann auch motiviert und dann habe ich auch gemerkt, die Trauben hingen hoch und da musste ich halt wieder hin oder ich wollte halt wieder hin. Und da durchzukämpfen, es ist halt nicht einfach. Aber der Vorteil ist, wenn in der Mannschaft dann auch Leistungsträger sind, die Erfolg haben, dann hat man wieder eine Orientierung. Und so haben wir uns dann als Team da rausgekämpft und gerade der Höhepunkt waren ja dann auch die Olympischen Spiele, wo wir dann so erfolgreich waren als Mannschaft 2006 in Turin. Ja. Und das war ein ordentlicher Weg, aber auf der anderen Seite hat es auch gezeigt, dass sowas möglich ist und deshalb waren auch wieder die Erfolge so nachhaltig, weil das richtig erkämpft war. Und wir haben dann auch wieder die Strategie gehabt im Training und jeden Tag haben wir da genutzt und das musstest du auch. Und ja, die Konkurrenz hat uns das Leben ein bisschen schwer gemacht, aber andererseits, als wir sie geschlagen haben, waren natürlich dann die Siegesfeiern umso besser. Ja, also von daher ist es immer so, dass man sich nie sicher sein darf als Sportler, so nach dem Motto, ja, es reicht schon im Training, sondern da musst du schon immer wieder auch Vergleiche haben und dann auch den Vergleich suchen und darfst ihn nicht scheuen. Und das hat mir eben gezeigt, dass ich da zu locker gewesen bin und musste dann wieder ein bisschen die Härte wieder ins Training legen.
Okay, also war das jetzt nicht so eine Phase des Umbruchs vielleicht, wo man auch älter wird und merkt, ja, man verträgt die Trainingsumfänge von früher nicht mehr ganz so gut und man muss ein bisschen zurückschrauben, also quasi so einen neuen Weg finden. Das war jetzt nicht so bei dir der Fall, sondern du hast eher ein bisschen locker gelassen, weil du dachtest, ja, es läuft sowieso immer ganz gut bei dir.
Ja, locker gelassen war halt ja, vom bewussten Training oder von der bewussten Trainingssteuerung. Da hatte ich locker gelassen und das geht nicht.
Ja,
und
ja.
Wenn das Alter jetzt angesprochen ist, das ist ja permanent. Also man muss ja permanent mit dem Körper arbeiten und in sich hineinhören, vertrage ich das Training, ist es zu viel, ist es zu wenig Training? Habe ich zu viel Regeneration, zu wenig Regeneration? Das ist immer diese entscheidende Frage für einen Sportler. Und da musst du als Athlet arbeiten. Und du kannst nicht immer dich nur auf den Trainer verlassen, so nach dem Motto, der sagt mir schon das Programm, das wird schon. Sondern das ist schon wichtig, dass da immer wieder eine Unruhe da ist und im Gespräch mit dem Trainer, dass erarbeitet wird. Und da hatten wir ja logischerweise das ein oder andere an Defizit und das haben wir dann wieder behoben.
Ja. Ja, ich glaube, es gibt ja auch irgendwann so wahrscheinlich diesen Wendepunkt in der Karriere eines Athleten, weil man macht ja immer jedes Jahr ein bisschen mehr, wenn man jung ist und will noch mehr machen, damit man noch mehr Leistung am Ende hat. Und irgendwann muss ja der Punkt kommen, wo man drüber hinausgeht und dann zu viel gemacht hat und Richtig. Die Leistung dann auch in dem entsprechend wieder zurückkippt. Ne? Also man Exakt. Dann eben eine schlechte Saison hat oder sowas. Also da, diesen Punkt hast du nie oder?
Doch, doch. Also du merkst ja schon als Athlet, dass du auf der einen Seite als junger Athlet Trainingsprogramme hast und auch Wettkämpfe hast und du hast das Gefühl, der Körper baut überhaupt nicht ab. Und ältere Kollegen, die mit dir im Training sind, die fangen an und du merkst ja schon, wie das ein oder andere Stöhnen ist, dann vielleicht auch mal eine ja. Reaktion des Körpers ist mit Überlastung oder auch, dass da irgendwelche Sehnen ausreißen, abreißen, der Muskelfaserrisse sich holen oder was auch immer, weil das Programm nicht mehr so regeneriert wird vom Körper in der Zeit. So, und das siehst du schon anhand der Älteren, deshalb ist ja eine Trainingsgruppe enorm wichtig, wie die das Programm eben nicht vertragen. So, und irgendwann mal kommst du selber in die Situation und merkst, aha, jetzt bin ich in der Situation, dass ich es nicht mehr so verkraftet habe. Und von daher muss man halt sehen, wo kompensiere ich das wieder? Und Biathlon, es lebt auch ein bisschen aus der Erfahrung heraus. Und Erfahrung ist nicht immer Alter, aber trotzdem kannst du im Alter Erfahrung haben. Und von daher versuchst du wieder das zu nutzen und zu sagen, okay, jetzt muss ich halt cleverer sein, muss das halt nutzen. Und was hat mir gut getan und was nicht? Und eine Sache war eben die Erfahrung, dass ich halt gerade Richtung Olympische Spiele Turin eine längere Anpassung an diese Höhe brauche. Ich kann da nicht hinfahren und kann sagen, nächste Woche drauf werde ich meinen Wettkampf ziehen. Das ist für mich zu kurz gewesen. Ich brauchte eine längere Anpassung, weil der Körper nicht so schnell diesen Sauerstoffpartialdruck eben nutzen konnte, der da ein bisschen geringer war.
Ja, du hast schon angesprochen, dein Olympiagold in Turin 2006 im Sprint. Nach einer längeren Durststrecke, ne, bei Einzeldisziplinen, bei Olympia oder auch eben bei Weltmeisterschaften. Und du zähltest ja in der Zeit immer noch zu den Top-Athleten. Hast ja auch in der Saison dann zuvor, also vor Olympia, noch zwei Rennen gewonnen. Warst aber ja auch schon 34, wo wir jetzt dann auch wieder beim Alter sind. Hast du denn da noch an den Sieg geglaubt mit diesen 34 Jahren?
Ich habe mal so einen Spruch gebracht, der Verlierer zweifelt vor der Ziellinie,
ja.
Winner zweifelt nur bis zur Startlinie. Und ich denke mal, dass alle zweifeln vor dem Start, das gehört einfach dazu. Aber der Verlierer hört nicht auf mit Zweifeln und der Gewinner hakt das ab und der sagt, okay, jetzt bin ich am Start und jetzt laufe ich los und jetzt mache ich mein Ding. Ja. Und das ist auch eine wichtige Erfahrung, wenn du dann gewonnen hast. Die, die noch nie gewonnen haben, wissen ja nicht, wie sich das angefühlt hat vor dem Sieg. Aber der gewonnen hat, und da habe ich mit einigen schon gesprochen, da gab es die meisten, die auch da gezweifelt haben vor dem Start. Und natürlich klingt es hinterher schön populistisch zu sagen, ich habe genau gewusst, dass ich gewonnen habe. Aber ich denke mal, da gibt es, glaube ich, im Spitzensport eine wenige Ausnahmen, die das vorher schon wussten. Die meisten wussten es nicht. Also ich wusste es nicht und habe auch genauso gezweifelt. Aber das gehört auch dazu, weil durch diese Zweifel bist du immer wieder am Messen und am Gucken, habe ich alles ordentlich erreicht, habe ich alles geschafft, was sind noch für Prozente, die ich noch verbessern kann, damit ich eben weniger Zweifeln brauche, sondern damit ich das abhaken kann und dann in den Wettkampf voll reingehen kann. Und Turin war so, da habe ich dann auch abgeschaltet und habe gesagt, so, jetzt ist halt so und konnte das dann auch abhaken. Und aber die Zweifel waren vorher da und ich denke mal, dass sie auch dazu geführt haben, dass ich alles optimiert habe, ne? Über das Material bis alles, weil wir hatten 98 in Japan, wo wir da in Nagano waren bei den Olympischen Spielen, haben wir nämlich vom Material her eben nicht alles geben können und dadurch auch einige bessere Plätze deutschlandmäßig versaut. Aber das war auch eine wichtige Erfahrung. Und wir haben selbst in den Spielen es geschafft, das dann umzustellen und somit kam ja dann die Staffel.
Ja.
Staffelerfolg. Und wie gesagt, dieser Zweifel, der muss einfach sein und der gehört auch dazu und ich stehe dazu. Den hatte ich auch.
Ja. Ist ja auch gut ausgegangen, ne? Und dann bei Turin auch noch die Goldmedaille geholt in der Staffel. Also ein Happy End da bei deinen letzten Olympischen Spielen. Aber das letzte Rennen von Raphaël Poré, ich glaube, da kannst du dich auch noch richtig gut dran erinnern. Das war der Massenstart in Oslo damals, ne? Und das Rennen hat sich auf der Zielgeraden entschieden. Da war Ole Einar Bjørndalen dabei, Raphaël Poré und du eben. Ja. Und die beiden im Foto, finde ich, um Platz 1 und 2. Du musstest kurz vorher abreißen lassen, ganz knapp dahinter. Und ich finde, dieses Rennen, das ist doch sowas von bezeichnend für diese ganze Ära, oder? In die frühen 2000er bis Mitte der 2000er.
Ihr drei vorne immer so, Björn dein so ein klein bisschen vor euch. Also das ist doch echt verrückt, wie die Geschichte da geschrieben wurde, oder?
Ja, unglaublich. Und wenn man bedenkt, mit wie viel, sag mal, Wettkämpfen man gemeinsam da gekämpft hatte für gute Platzierungen oder auch für Dinge. Und man hat auch alle, oder wir drei, wenn ich jetzt uns dreimal so sehe, weil du diese angesprochen hast, Jeder hat ja Erfolg gehabt und jeder hat auch mal voll Misserfolg gehabt. Und da guckst du schon dich gegenseitig an. Und dadurch, dass der Raphael Poré ja auch mit der Liv-Grete Schellbrei zusammen war, war ja auch er so ein bisschen in die Familie der Norweger eingetaucht. Ne? Ich hatte gute Kontakte zu den Norwegern. Ich war so ein bisschen in die Familie Norweger eingehaucht. Oder einer Björn dann als Norweger, der auch nach Österreich ist, Italien ist, oder auch woanders mal gesucht hat. Also wir waren da so ein bisschen so wie so eine Gruppe, so eine Gemeinschaft. Aber trotzdem waren wir, oder gerade auch weil wir auch gut waren, waren wir auf der Strecke extrem auch Konkurrenten im Wettkampf. Ja. Und ich hatte ja auch all die Jahre mit dem Ole immer oder einer Björndalen immer auch gute Erfolge beziehungsweise dann auch Erfahrungen gesammelt oder Situationen gehabt. Und dieses eine Rennen, da sind wir so ein bisschen aneinander geraten. Und trotzdem sage ich immer wieder, wir waren 15 Jahre im Weltcup zusammen und nur eine Situation war so ein bisschen brenzlig. Das war an diesem Tag. Und das ist eben trotzdem auch bezeichnend. Und Ole Einar Björndalen war auch einmal einer, der gesagt hat, beim Gratulieren, er konnte gratulieren, aber hast du schon gemerkt, wenn ein anderer gewonnen hat und er hat ihm gratuliert, da war so ein bisschen verschmerztes, so verzogenes Gesicht, so nach dem Motto, es hat ihm wehgetan. Und kam noch dazu der Spruch, herzlichen Glückwunsch. Und dann hat er heute betont, ne, herzlichen Glückwunsch, heute warst du der Beste. Und auf der einen Seite eine Ehre, die dir sozusagen widerfahren ist, und auf der anderen Seite eine Kampfansage. Ne? Und morgen sieht die Welt vielleicht anders aus. Und das war typisch für den Ole. Und Raphael Poré hat an dem Tag, wo wir drei da vorne waren, dann auch sein letztes Rennen gehabt. Und da haben auch viele so gesagt, Mensch Ole, musstest du wirklich da mit aller Kraft da in dem Zielsport da gegen den Raphael Poré gewinnen? Hättest du nicht ihn sozusagen mit einem Mühe noch das lassen können? Das war von vornherein klar, das ist sein letztes Rennen.
Ja.
Und da wäre es natürlich noch grandios gewesen für ihn. Er schließt es ab mit einem Sieg beim Weltcup in Oslo. Aber der Ole war halt ein Kämpfer, der gesagt hat, nee, wenn ich im Wettkampf stehe, denke ich an keine Ergebnisliste, Tabelle, was auch immer oder irgendwelche, wie viele Siege habe ich, sondern wenn der im Wettkampf ist, dann will der auch da gewinnen. Und deshalb hat der auch bis zum Letzten gekämpft. Und ich hatte das Nachsehen, ich war in dem Zielsport ein bisschen abgeschlagen und konnte da gar nicht mehr gegensetzen. Aber ich habe das von weiter betrachtet und ich hatte es eigentlich den Raff gegönnt und gewünscht, aber das ist halt der Sport. Ne? Man darf da als Fan ja wünschen, aber die Ergebnisliste wird halt von den Kämpfern entschieden und nicht den Zuschauern.
Ja, klar. Ich finde auch heute so durch Social Media denkt man oder ja, man hat so das Gefühl, alle sind immer so sehr gut befreundet oder alle verstehen sich ganz gut im Biathlon-Weltcup. Früher hatte ich so das Gefühl, da gab es so eine richtige Rivalität wie jetzt Schalke-Dortmund oder sowas zwischen Ole Einar und Raphael Poré. Würdest du sagen, das war so oder war das nur so der Schein, der von den Medien so aufgebaut wurde?
Also es gab schon den Kampf, also auch Kampfansagen, aber es war trotzdem immer Respekt da. Und das muss ich jetzt einfach nochmal unterstreichen. Auch bei Ole Einar Björndalen haben sie auch immer auch als Kannibalen bezeichnet. Ja, auch ein Advokat, so nach dem Motto, der es rigoros da durchgeht. Das kann ich nicht bestätigen. Also ich meine, es gibt Situationen, wo man sagen kann, hey, jetzt ist es vielleicht doch bei dem einen oder anderen so, aber wenn man die Karriere betrachtet, alle Wettkämpfe jetzt so ein bisschen mal Revue passieren lasse, wo man sie gesehen hat, wo ich dabei war, dann auch die Trainingslager oder auch die Trainingseinheiten, wo man parallel mal geguckt hat, da kann ich das nicht bestätigen, dass das so alle so Kannibalen und radikal waren. Im Gegenteil, ich denke mal, dass gerade Biathlon ein Paradebeispiel dafür ist, dass wir uns alle an einer Wettkampfstätte getroffen haben, nämlich den Schießstand. Und von da aus begann das Training, da war auch dann die Haupteinheit und dann hat es auch da geendet. Und wir hatten immer 30 Schießstände. Gut, der ein oder andere Insider wird wissen, in Norwegen gibt es 60 und 70 Schießstände nebeneinander, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Normalerweise gibt es so 30, manchmal auch nur 20 oder auch nur 10 Schießstände. Mhm. Und da muss sich die Mannschaft einigen und manchmal sind auch mehrere Nationen zusammen vor Ort. Also muss man zusammenrücken. Man muss Kompromisse schließen, muss sagen, okay, ihr habt jetzt Stand 1 und 2, die anderen haben Stand 3 und 4 und wie machen wir das nachher? Man muss miteinander reden, man muss organisieren und das führt auch dazu, dass immer eine Kommunikation stattfindet. Und selbst wenn mal so Spannungen auftreten, die auch völlig normal sind, dann kann man sich nicht aus dem Weg gehen, sondern man ist immer da. Und diese Konfrontation, die dann vielleicht jetzt aufkommt, die wird wieder abgearbeitet, sage ich mal so. Und dadurch gibt das schon eine Gemeinschaft international. Und früher hieß es immer vom alten IBU-Präsidenten Anders Besseberg, wir sind eine Biathlon-Familie und Dear Biathlon Friends, hat er immer so gesagt. Auf alle Fälle, es steckt da schon Wahrheit mit drinne. Und man darf auch nicht vergessen, die Anfänge, also bevor ich überhaupt dazu kam im Weltcup, war es ja so, dass am Donnerstag immer 9 Uhr früh das Anschießen war und Donnerstag um 10 Uhr Einzelwettkampf. Da gab es noch keine Frauen, das waren wirklich rein, waren nur eine Männerdomäne. Und dann war am Freitag ein Ruhetag, da war wirklich der Freitag, ein freier Tag.
Ja.
Und dann gab es am Samstag wieder 9 Uhr Anschießen und 10 Uhr den Sprintwettkampf. Und dann gab es am Sonntag wieder 9 Uhr Anschießen, 10 Uhr den Staffelwettkampf. Und es waren 8 Athleten im Weltcup für jede Nation maximal. Da 4 bei der Staffel sind, gab es, wenn nicht einer krank wurde, gab es sehr oft immer Nation 1 und Nation 2. Also Deutschland 1, Deutschland 2 oder Norwegen 1, Norwegen 2, gab es immer 2 Staffeln. Also waren immer alle dabei. Und durch diesen Donnerstag-Freitag-Wechsel, ne, wo dann am Freitag frei war, wurde dann am Abend, am Donnerstagabend oft eine Athletenparty eingeräumt. International. Ja. Und die war völlig, also die war absolut wichtig für Biathlon, weil da die Nationen zusammenkamen, die Athleten kamen zusammen und da wurde auch dann nachgedacht, wie kann man Biathlon verbessern. Und da rührt auch die Gemeinschaft, diese Biathlon-Familie rührt aus dieser Zeit. Also mittlerweile ist das nicht mehr logisch, wir wissen ja alle, wie der ist. Aber viele Verantwortliche, viele ehemalige, viele sind jetzt in Funktionen, Trainer, Physio, Mediziner, sonst was für einen Stab, in der IBU tätig. Und solange die noch da dran sind, wird das noch ein bisschen verkörpert, auch von der damaligen Zeit. Deshalb denke ich, ist enorm wichtig, dass nicht die Athletenparty zurückkommt, sage ich jetzt mal so, aber dass diese Gemeinschaft auf alle Fälle gepflegt wird. Und wenn diese Pflege nicht stattfindet oder nicht in Zukunft stattfindet, dann wäscht sich das aus, dann wächst sich dann so ein bisschen aus und dann diese Biathlon-Familie nicht mehr so als Familie da sein, sondern dann wird mehr der absolute Kampf um Sieg, um Platzierung sein. Und das wäre aber schade, weil genau das lebt es ja auch. Und jeder Misserfolg wurde weggesteckt, so nach dem Motto, okay, morgen ist ein neuer Tag und da geht schon irgendwie weiter. Und da denke ich, dass Biathlon da aufpassen muss, dass es nicht in die falsche Richtung geht. Und das ist zu sehr Kommerz oder zu sehr auf Leistung getrimmt wird, weil dann wieder dieser unlautere Wettbewerb oder diese Betrugsproblematik dann stärker wieder eine Gefahr wird.
Ja, Sven, wir sind mal ins Archiv gegangen und haben mal ein paar Bestenlisten rausgekramt. Eine davon oder auf einer davon bist du auf Rang 6, nämlich in der ewigen Bestenliste der Biathleten mit den meisten Weltcupsiegen und das sind übrigens 33 an der Zahl bei dir. Bei deinem Karriereende warst du noch auf Platz 3 in dieser Bestenliste. Wie war das, als du dann gesehen hast, dass jetzt Svensson Foucault und Johannes Tinnis Bø da dich quasi nach hinten gedrückt haben?
Ja, der Emil kam sogar, als es passiert ist, kam er ja zu mir, beziehungsweise wir waren zusammen. Ich war ja da schon beim Fernsehen.
Ja.
Und hat er ganz respektvoll gesagt, oh, jetzt habe ich dich eingeholt. Ne? So nach dem Motto, es war ihm ganz komisch, weil auf der einen Seite, so als kleiner Junge guckst du da hin und dann siehst du deine Idole und dann irgendwann mal in so einer Liste was anderes. Und genau deshalb schmunzle ich immer bei so einer Liste, weil da gibt es keinen Erik Walfoss vorne oder auch keinen Frank Ulrich oder auch einen Mark Kirchner nicht dabei, Fritz Fischer, so, das sind Frank Luck, ich darf jetzt viele gar nicht vergessen. Also von daher ist es immer schwierig oder noch weiter zurück, Matthias Jakob oder Klaus Siebert. Also von daher sind ganz viele, die in verschiedenen Etappen und Epochen was erreicht haben und findet man in dieser Liste nicht. Und deshalb bin ich der Meinung, diese Listen sind schön für die, die sich daran freuen, alles gut. Aber ich sehe es so, auch wenn ich noch mit vorne dabei bin, sehe ich es aber so, dass man sagt, es sind verschiedene Epochen oder Etappen oder Perioden oder Olympiazyklen, die da zusammengeschmissen werden in eine Sache. Das kann man nicht. Ne? Also man müsste jetzt rein theoretisch wieder auch eine Liste finden oder auch ein Maß finden, eine Gleichung, eine Rechnung finden, zu sagen, okay, Damals gab es ja auch wirklich nur einen Einzel- und einen Sprint. Vergleichen.
Stimmt,
so.
Ja.
Jetzt gibt es mehrere Wettbewerbe. Jetzt ist es so, dass es lauflastig geworden ist. Früher gab es schießlastig einen Einzel, dann lauflastig einen Sprint. So, und jetzt ist es so, dass du mit dem Erfolg vom Sprint dann im Verfolger wieder punkten kannst. Ne? Also
klar.
Das ist dann auch wieder schwierig, dann runterzubrechen und zu sagen, okay, was ist jetzt eine Liste? Auf alle Fälle ist es interessant, sowas zu haben. Und es gibt ja in verschiedenen Sportarten noch mehr Listen, sage ich jetzt mal so. Aber ich selber halte da jetzt für mich und für meine Person das jetzt nicht absolut wichtig an. Weil ich hatte meine Ehrung, als ich aktiv war, ich hatte mein Team oder wir waren ein Team und da hast du dann auch das Honorar besser auch bekommen, ideell von der Mannschaft. Und das ist das Wesentliche. Ja. Und alles, was jetzt so an Listen noch erstellt wird, das ist reine Statistik. Und wie heißt es so schön? Glaube nur der Statistik, die du selber gefälscht hast. Ne? Das war es dann. Und von daher ist das eine Liste, die ich mit Schmunzeln betrachte. Und das soll so bleiben. Und also von daher ist es okay. Ne? Für die sich daran erfreuen, dann ist es in Ordnung.
Ja.
Aber wenn es da welche gibt, die sich ärgern sollten, weil sie auf den Listen nicht davon dabei sind, dann sei eben gesagt, beachtet das, was ich gerade gesagt habe.
Ja, gerade die Medaillenlisten sind natürlich auch jetzt relativ verfälscht durch die ganzen Wettkämpfe an Staffeln, die es da so gibt und so weiter, die es früher nicht gab. Mhm. Ne, das hat natürlich schon sehr großen Einfluss. Aber Sven, du hast auf jeden Fall mehrere Markenzeichen. Ne? Und fangen wir doch mal mit einem an. Egal ob 0 Grad oder minus 20 Grad, du hast niemals Handschuhe getragen. Harter Kerl und ein bisschen verrückt oder einfach ein heißer Typ? Was kann man da sagen?
Ja, ich antworte da gerne mal zurück. Habt ihr gerade Handschuhe an am Mikrofon? Nee, gell?
Nee.
Handschuhe an, für euch ist warm.
Ja.
Und genau dieses Gefühl hatte ich, Gott sei Dank, bis knapp minus 20 Grad. Und da merkte ich dann schon auch, dass es kalt wird und habe dann auch Handschuhe angezogen. Wir hatten ja 99 so eine kalte Weltmeisterschaft in Kontiolahti in Finnland. Und da war es ja so, dass wir dann auch um die 30 Grad hatten und minus und das war schon richtig kalt. Und du konntest dann auch bei jedem Atemzug, hast du das Gefühl gehabt, du ziehst die Nase zusammen,
ja.
Es prickelt in der Lunge bis runter zum Zwerchfell, hast du das Zwerchfell gespürt, wie kalt es wurde, so nach dem Motto. Also von daher hatte ich da schon Handschuhe an. Aber ja, Biathlon wird ja nur bis minus 20 Grad gelaufen, weil dann die Lungen ein bisschen kaputt gehen, ist auch richtig so. Man sagt sogar stellenweise, wenn der Wind scharf ist, bei minus 15, könnte man auch abbrechen. Ich finde das in Ordnung und bis in diesen Temperaturen hatte ich auf alle Fälle keine Probleme mit den Fingern und war auch ein Vorteil. Also dieses Markenzeichen war jetzt nicht einfach nur ein Marketing-Gag, sondern es war ein Vorteil, dass ich dann auch dadurch den Griff oder auch mein Material viel besser in der Gewalt hatte, weil ich eben den Kontakt haben konnte.
Ja.
Als mit so einem Handschuh. Mittlerweile gibt es hervorragende Handschuhe von den verschiedenen Herstellern, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich hatte damals das bessere Gefühl mit blanken Händen.
Ja, und das ist aber heute ja auch schon gar nicht mehr denkbar, wegen den Sponsoren. Ne? Also die Hand bzw. der Handschuh ist ja dann auch quasi jetzt schon eine Werbefläche. Gab es da zu deiner Zeit nicht auch schon so Angebote an dich?
Ja, und es gab ja einen Hersteller, der den Deutschen Skiverband ausgerüstet hat. Am Anfang gab es noch so ein paar, sag mal, Bonuszahlungen, so nach dem Motto, naja, du gehörst ja schon mit dazu. Und dann irgendwann hieß es, naja, wenn du die Dinger nicht wenn du die Handschuhe nicht auf dem Podium anhast, dann kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass du da eine Prämie kriegst. Und
okay.
Dann habe ich halt weil ich mir auch nicht verdient. Ne? Und dass ich mir da so ein Tattoo stechen lasse mit dem Sponsor auf meinen Arm, würde ich auch nicht. Also daher, ja, hatte ich da ruhig drauf verzichtet. Aber es geht ja meistens sowieso nicht darum, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt ein Material nur wegen den Partnern.
Ja.
Auch, dass jeder Sportler da auf seinen Körper achten sollte und sagt, okay, was ist mir am besten und welches Material bekommt mir am besten? Und nicht unbedingt immer zu sagen, okay, wo gibt es das meiste Geld? Weil das geht dann ganz schnell nach hinten los, wenn du dann von mir aus einen Ski hast, wo die Spannung nicht stimmt oder wo auch dann das Fahrverhalten anders ist, als ich es eigentlich für meine Technik hätte besser haben können mit einem anderen Materialhersteller. Also von daher sollte man so ein Sportinteresse haben und sagen, okay, was ist meiner Sportart jetzt das Beste? Und dann demnach wird dann der Hersteller genommen. Und da gibt es ja so viele Hersteller, die wirklich perfekt auf den Athleten da passen. Und und daher ist mein Appell an alle, nicht zu sehr an diese, wie heißt es so schön, Eigenheiten zu denken, sondern zu sagen, was hilft mir? Und wenn das dann eine Eigenheit daraus erwächst, dann ist es halt so, ne? Dann ist es das Markenzeichen.
Mhm. Ja, wir haben uns auch schon öfter gefragt, man sieht es bei manchen Athleten, die tragen zwei Uhren und eine davon ist sicher nicht da, um die Zeit anzuzeigen, das kann man schon mal sagen.
Oder den Puls zu messen.
Da haben wir uns auch schon mal gefragt, genau, ob das nicht vielleicht nervend ist oder so beim Schießen oder auch beim Laufen.
ist, ja, ist nervend. Also gerade beim Auf- und Abhocken, ne, von dem Gewehr mit Trage, ist eine Uhr hinderlich. Und gerade im Liegenschießen ist es so, dass die Rechtsschützen ja den linken Arm bzw. die Hand am Gewehr haben, wo dann der Riemen vorbeigeht, der Halteriemen. Und da stört eine Uhr auch. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Biathletinnen und Biathleten, die Rechtshänder sind, auch rechts die Uhr haben. Ja. Weil offiziell, oder viele haben ja links die Uhr, ne, und die würde halt als Rechtshänder stören.
Oder links und rechts.
Genau. Und die beides links und rechts eine haben, das verstehe ich gar nicht, aber auf alle Fälle hat es auch einen Werbegag sozusagen, um auch eine Uhr zu präsentieren. Und der Johannes Tinius Bö, ohne die Schleichwerbung zu machen, präsentiert natürlich da auch sehr explizit seine Uhr, die da ja auch so teuer ist, wo manche da sich eine Wohnung kaufen für.
Ja, ich glaube nicht nur eine Wohnung, sondern teilweise sogar ein Haus. Also das ist schon keine Sportuhr mehr, würde ich sagen. Du hast aber noch zwei andere Markenzeichen, ne? Du hast immer diesen Unterlader, also keine Repetiervorrichtung, wie man das heute kennt, wo man den Finger nochmal wegnimmt, ne? Sondern du hattest ja eben diesen Unterlader und dann noch diese Stöcke mit dem Quergriff.
Ja.
Vielleicht erstmal zu dem Gewehr. Was war daran das Besondere?
Das Besondere war, dass ich den Abzugsfinger immer am Abzugshahn halten konnte.
Ja.
Das heißt, ich hatte mit dem Handgelenk konnte ich repetieren, währenddessen der Zeigefinger immer am Abzugshahn blieb. Und damit habe ich eine Geschwindigkeit gehabt, die sozusagen außergewöhnlich war und sozusagen kein anderes System dahin kam.
Ja.
Ich durfte dieses Gewehr weiterhin schießen, weil es handelsüblich war. Und nach der Wende wurde die Produktion eingestellt. Aber dazu konnte derjenige, der dieses Gewehr benutzt hat, konnte ja dazu nichts.
Ja.
Da gab es eine Andrea Henkel, eine Marc Kirchner. Also die hatten auch dieses System geschossen. Und ich war dann der letzte Mohikaner, der sozusagen noch mit diesem Gewehr rumgelaufen ist und dann noch geschossen hat. Auf alle Fälle war die Präzision, das war mir immer wichtig. Wir hatten immer wieder Tests, ne? Diese Präzision war da und diese sag mal, Qualität und auch vom Handling, es war für mich einfach perfekt und deshalb habe ich dieses System auch weiter behalten. Lustig war, wir hatten ja vorhin hier Turin angesprochen, im Vorfeld von Olympischen Spielen Turin haben sie gesagt, naja, was will der mit diesem Museumsgewehr? Da wurden dann auch so ein paar in den verschiedenen Gazetten wurde da auch gelästert, mehr oder weniger.
Mhm.
Aber dann nach Turin, als ich heimgefahren bin, wow, mit dem Ding und super, und wird das mal gehypt. Also wichtig ist auch, was ich vorhin ja schon gesagt habe, zu den Handschuhen. Es muss zum Athleten passen und wenn der Athlet sagt, mir passt das und ich komme damit super klar, dann ist das richtig. Und frei nach dem Motto, du musst nicht das Leitbild haben, sondern wer trifft, hat recht, fertig. Und damit hat das alles funktioniert. Und und das andere waren die Stöcke. Und da muss man dazu sagen, ich hatte ja von meiner Armhaltung als Nachwuchsathlet hatte ich schlechte Technik, eine schlechte Lauftechnik und habe da auch vom Wirkungsgrad einiges verloren und war nicht optimal in meiner Bewegungsamplitude. Und da haben sie dann gesagt, okay, mein damaliger Trainer Gerald Hönig, der jetzt bei den Österreichern ist, hat gesagt, pass auf, du musst jetzt diesen Griff laufen, der jetzt neu von einer norwegischen Firma, wenn ich das jetzt so sagen darf, ohne Schleichwerbung, norwegischen Firma ins Leben gerufen wurde, du musst diesen Griff jetzt laufen. Und ich wollte den erst gar nicht laufen. Da habe ich gedacht, nee. Und dann, ja doch, weil wenn du jetzt den Griff läufst, musst du jetzt permanent dann deine Armhaltung überprüfen. Weil am Anfang, als ich den Griff gelaufen habe, da habe ich mir in die Ski gestochen oder zwischen die Beine und habe da überhaupt nicht richtig laufen können mit. Und erst nach und nach habe ich mich an dieses System gewöhnt. Und dann habe ich gemerkt, ich konnte meine Kraft besser einsetzen oder in meiner Lauftechnik hat das mir ganz, ganz, ganz gut geholfen. Im Skating muss man dazu sagen, weil im klassischen ja nicht.
Ja.
Im Biathlon mit der Skating gelaufen. Oder besser gesagt, eine freie Technik, die nun mal Skating jetzt als schnellste Variante ist. Und da ist es so, dass ich dann nach und nach auch die Muskulatur umgestellt habe in Richtung diesen Stocksystem, ne, weil die Handhaltung oder auch die Winkel anders hatte und damit auch andere Muskelgruppen reinkamen. Ich bin auch gerne geschwommen und im Kraul unterwegs gewesen, also Krauler. Wir hatten ja vorhin angesprochen, dass ich halt mit der Knieoperation viel geschwommen bin, bin viel gekrault. Und diese Kraultechnik kam auch dem Stockgriff beziehungsweise dieser Muskelschlingenstruktur ähnlich. Ne? Also vorwärts kraulen, besser gesagt Brustkraulen und diese Stocktechnik, das ist sehr nah.
Ja.
Und als dann die Muskulatur sich so umgestellt hatte, hatte ich dann wieder Probleme, mit dem normalen Griff zu arbeiten, weil die Muskulatur anders war. Ja. Und ich bin auch mal in den Weltcup gelaufen, weil damals Fritz Fischer gesagt hat, als der damals Co-Trainer war, probier doch mal damit und du musst doch damit auch mal probieren. Vielleicht ist es ja doch besser, ne? Und nicht rückschrittlich, sondern probier es nochmal. Und ich bin auch mal in den Weltcup gelaufen mit normalem Griff. Das ist viele völlig untergegangen. Ich glaube, es war sogar in Ruppolding. Und es ging aber überhaupt nicht gut. Und ich bin dann wieder zurück auf den Griff und habe gesagt, nee, der Griff ist es und den laufe ich heute noch.
Ja. Glaubst du denn trotzdem in der Rückschau, dass es ein Fehler war, damit zu laufen? Weil man sieht es ja heute gar nicht mehr. Also hast du da vielleicht ein bisschen was liegen lassen auf der Strecke oder so?
Also die heutige Technik hat sich ein bisschen verändert, die Lauftechnik. Und sie ist dynamischer geworden. Und sie ist dynamischer, heißt also, es ist mehr so eine Art, du springst über die Strecke wie so eine Feder stellenweise. Und ja. Wir waren mehr in so einer Kraft drin, in so einem Kraftimpuls. Wir waren so mehr so, ich weiß nicht, wie man das jetzt bezeichnen kann, wir waren mehr so diese Dampfwalze.
Ja,
so,
verstehe.
Und jetzt
ja.
Sind die alle so Top-Athleten, federleicht, so nach dem Motto. Und möglichst sehr, sehr agil und springend. Und da denke ich mal, ist dieser andere Griff, den ich eben nicht hatte, am steilen Stieg besser. Ja, also am Steilstück ist das besser. Aber mit meiner Technik, die ich damals hatte und in der Ebene, wo du viel die 1-1-Technik laufen kannst, also auf jeden Beinabdruck hast du einen Armschub, ne? Und dann wieder sowohl rechts als auch links, also links ein Bein und die Arme, rechts das Bein, die Arme, das ist der Eintakter.
Ja.
Und solange ich diese Technik fahren konnte, war mein Griff okay. Ne? Mhm. Aber als ich den Umstieg hatte in die 2-1-Technik, da wäre der andere Griff am Berg besser gewesen. Aber ich habe halt diesbezüglich eben lange auch dann den Eintakter gezogen und würde dann, wenn ich jetzt immer noch laufen würde, hätte ich mich dann umstellen müssen und wäre vielleicht auch auf den anderen Griff gegangen.
Mhm.
Aber die Muskulatur musste sich umstellen und das war so ein bisschen das Problem und ich weiß nicht, inwieweit ich das hätte dann noch geschafft, aber ich denke mal, die Karriere war eh lang genug. Also von daher,
ja, es sind ja auch immer die ersten Monate sehr ungewöhnlich, einen neuen Griff wahrscheinlich.
Da fällt mir sofort ein, da gibt es ja die als Schnellläuferin, Claudia Pechstein,
ja.
Die jetzt immer noch läuft. Und
ist doch deutsche genau Meisterin geworden jetzt, ne?
Genau, und das ist nämlich auch dann der Punkt. Also wenn du so lange aktiv bist, dann musst du auch über sowas nachdenken, zu sagen, okay, wo sind meine Stärken und wo verändere ich dann doch was? Also
ja,
von daher, also wenn ich ähnlich wie die Claudia dann immer noch aktiv gewesen wäre im Biathlon, ja. Hätte es durchaus sein können, dass ich diesen Stockgriff gewechselt hätte.
Mit 50, ja.
Jawohl.
Lass uns nochmal gerade auf dein Gewehr eingehen. Da gab es auch einen schönen Beitrag vom ZDF mit Laura Dahlmeier zusammen. Da sieht man dein Gewehr und vor allem auch so die Geheimfächer, die du da am Schaft hattest, wo du zum Beispiel immer dein Nebelkorn mit dabei hattest und auch so einen Schraubenzieher. Ja, was hat das mit dem Schraubenzieher auf sich?
Also es war so, dass es noch eine Phase gab, wo die Munitionshersteller weltweit dann das ein oder andere Problem hatten. Ich weiß nicht, woran das lag. Auf alle Fälle ist oft passiert, dass so Hülsenklemmer waren oder auch Platzer. Und dann war beim Repetieren, gab es da Probleme. Und stellenweise war es auch so, dass diese Blei, sag mal, Projektile, die wir ja im Biathlon haben, sind ja gefettet und da ist ja so Fett drumherum, damit eben das Blei nicht permanent irgendwo im Lauf ist oder auch so. Und da ist es so, dass diese Rückstände bzw. dieser Schutz dann dazu geführt haben, dass es schwer zu repetieren war. Und dann stellenweise auch, es ist ja eine Randpatrone, also ein Randfeuer, aber auch eine Randpatrone. Und über diesen Rand, die Ausziehkrallen, dann versuchen, diese Hülse wieder zu bewegen, sowohl rauszuziehen als auch reinzubewegen. Und da gab es immer mal Klemmer. Und um diese Klemmer dann eben oder diesen Schaden zu beheben, funktioniert so ein kleiner Schraubenzieher, so als herkömmlich kein Kreuzschlitz, sondern wirklich ein ganz normaler gerade Schlitzschraubenzieher, weil man dann ähnlich wie mit der Ausziehkralle an der Seite dann diese Hülse bewegen konnte oder auch die Patrone, die dann nicht gezündet hat, was auch immer da war. Und da war dann das Werkzeug sozusagen am Mann. Und da hatte ich mal eine Phase, wo es da Probleme gab. Und um im Wettkampf eben schnell zu reagieren, hatte ich diesen kleinen Schraubendreher, war nicht der einzige. Also Frank Luck hat es auch. Also wir hatten das sozusagen uns erarbeitet.
Ja.
Und ein paar Gramm mehr waren uns damals nicht wichtig. Heutzutage würde jeder sagen, hey, da hast du zu viel noch Gewicht geknappt und verzichte doch mal da drauf. Und das waren wir damals nicht. Ich war auch einer, der gerne noch mehr Magazine aufgeladen hatte, auch im Sprint. Ich hatte immer Magazine voll, weil es ja oft passiert ist, man hat was verloren. Und da war ich lieber einer auf Nummer sicher, als aufs Gramm zu optimieren.
Sven, du hast dein Karriereende 2006, 2007 im Mai bekannt gegeben damals. Also da war ja schon keine Saison mehr am Laufen, das war dann eben danach. Wann hast du dich denn dazu entschieden?
Also angefangen hat es mit Nachdenken in der Saison davor, wo ich dann abgecheckt habe, okay, wie ist es jetzt vom Körper? Bin ich noch bereit? Kann ich noch gewinnen? Bin ich noch vom Laufpensum mit dabei oder ist es der absteigende Ast? Das ist ja immer so eine Sache. Ja. Und dann, okay, du denkst jetzt schon drüber nach und allein, dass du jetzt nachdenkst, ist ja auch psychisch schon mal ein Grund. Oder das siehst du auch, dass das, was in dir arbeitet, das Unterbewusstsein. Und das Karriereende wollte ich wieder bestimmen und wollte nicht wie damals bei der Knieoperation es bestimmen lassen. Ne? Ich wollte dann irgendwann auch selber sagen, okay, jetzt ist vorbei.
Ja.
Und als ich dann in der Saison mir sicher war, ich höre auf, war für mich dann trotzdem immer noch so, okay, lieber nochmal prüfen. Nicht, dass ich sage, okay, ich höre auf. Ach nee, doch nicht. Und ein Comeback wieder oder ja, ich ziehe einen Rückzieher. Und dann, das wollte ich nicht. Ne? Ich wollte dann wirklich sagen, okay, dann ist es so. Und ein Grund, warum ich relativ spät dann bekannt gegeben habe, dass ich aufhöre, war, ich wollte mit den Trainern gesprochen haben. Ich hatte damals mit Marc Kirchner schon gesprochen, mein damaliger Heimtrainer. Und der hat dann gesagt, okay, was will ich dich davon überzeugen? Eigentlich könntest du weitermachen, aber wenn du für dich jetzt sagst, du hörst auf, ich kenne das selber, sagte er, dann ist das für dich doch klar und dann respektiere ich das und dann soll es halt so sein und danke für die Zeit und okay, viel Spaß weiterhin. So. Und der Bundestrainer, Frank Ulrich, mit dem habe ich noch nicht gesprochen gehabt. Und da gab es ein paar Schwierigkeiten, dass wir da zusammenkamen. Also, es lag nicht an ihm, lag auch nicht an mir, aber ist jetzt egal. Und wir kamen aber nicht zusammen. Und solange wir uns nicht unterhalten haben, wollte ich es auch nicht bekannt geben. Und deshalb war eigentlich es schon raus, intern, aber ich habe es nicht öffentlich gemacht, weil ich wollte erst noch mit dem Frank Ulrich gesprochen haben. Und nachdem wir da gesprochen haben und nachdem er es dann auch wusste von mir, aber ich wollte nicht, dass nach so einer langen Zeit, wo auch so eine harte Beziehung auch entstanden ist zwischen Trainer und Sportler, wollte ich nicht, dass er es aus der Zeitung erfährt. Und deshalb kam eigentlich 4 Wochen zu spät, dann die Info über den Ticker, Fischer hört auf. Aber eigentlich war es ja schon 4 Wochen eher sozusagen für mich klar. Aber für mich war das enorm wichtig, dass ich eben mit dem Trainer gesprochen habe, weil ich hatte das Gefühl, ich würde ihn sonst verraten. Oder wenn er aus der Zeitung erfährt, und Fischer hört auf, das geht ja gar nicht. Ne? Also was soll das?
Ja.
Und deshalb war mir auch wichtig, dass ich dann das erste Trainingslager in der neuen Saison der Nationalmannschaft, das habe ich dann mitbegleitet. Ich bin dann privat mitgefahren und habe das auch selber finanziert. Meine jetzige Frau war dabei, meine Tochter war dabei. Mhm. Und ich habe sozusagen mich dann von der Mannschaft verabschiedet. Bei dem ersten Trainingslager der Mannschaft war sozusagen mein letztes Trainingslager.
Okay. Gleichzeitig ja. Du bist ja sportlich auch immer noch sehr aktiv, ne? Flitzt dafür das ZDF noch über die Loipen und sowas. Und ich schätze dich auch so ein, als wäre der Biathlonsport deine große Leidenschaft im Leben gewesen. Wie schwierig war es da für dich loszulassen von dem Sport?
Ich kann nicht loslassen, immer noch nicht. Also es ist fast immer noch. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe halt entweder zu lange geprägt oder auch zu viel damit erlebt, auch emotional. Ich kann da nicht loslassen, das geht nicht. Also das ist sportlich sowieso nicht. Ich glaube auch, dass der Bewegungsdrang, dass wir alle Menschen Sport treiben müssen. Früher hieß das, menschlich arbeiten. Jetzt sage ich, Sport ist wichtig. Und der Spitzensport Biathlon hat mich dann so geprägt, dass ich auch da nicht aufhören möchte, sagen wir, Teil des Zirkuses zu sein. Und wenn es nur beratend ist und wenn es mal irgendwann später nur punktuell ist, aber ich möchte trotzdem den Kontakt aus dieser Sportart nie verlieren. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mal kurzzeitig raus musste aufgrund dieser Knieoperation und ich mal weg war und ich dann so dieses Gefühl hatte, hey, ich will aber noch nicht aufhören, ich will noch dabei sein. Und dann, als ich einen Weltcup geschafft habe und dann mit dem Fernsehen dabei sein konnte, das hat einfach was für mich auch als Lebensqualität dabei zu sein. Und ich bin froh, dass ich eine Sportart gefunden habe, in der ich mich mit meinem Körper entwickeln konnte und verwirklichen konnte. Und ich bin froh, dass ich diesen Spaß an dieser Sache nicht verloren habe. Und selbst wenn es hier und da Betrüger gab, die ich absolut missachte oder die ich absolut nicht leiden kann, sage ich jetzt mal so, obwohl es die Betrüger gab, glaube ich immer noch an diesen Sport und glaube auch an die Fairness, die trotzdem im Sport ist. Und ich habe es mal so in einem Bild mal so als Metapher so mal so gesagt, solange für mich diese Herde der Biathleten mit weißen Schafen ist und nur wenige schwarze Schafe, wird auch dieses Feuer bleiben. Wenn sich das aber mal umkehren sollte, was ich nicht glaube, dass alle Schwarze nur ein paar wenige Weiße dabei sein sollten, dann wird eigentlich dann diese Leidenschaft dafür, diese Sportart verloren gehen. Aber ich glaube nicht daran und ich glaube auch an die guten Athleten und ich denke, dass das die Mehrzahl ist. Und insofern bin ich auch noch im Fernsehen gerne da, und dass ich darüber spreche und da will. Und wie gesagt, wir hatten diese Sitzung jetzt mit Peking, also für die Olympischen Spiele 2022. Und da möchte ich auch hin. Also ich nehme auch die ein oder anderen Repressalien, nehme ich auf mich, um dann vor Ort zu sein, die Strecke zu sehen, das abzufahren, das für alle die Heimgebliebenen das dann zu kommentieren oder auch dann rüberzubringen.
Ja.
Als Interesse, also wie kriegen die Athleten das vor Ort gebacken? Weil das ist eine neue Herausforderung, vor die jetzt die Athleten gestellt werden. Die kennen nicht die Strecke, die kennen das Profil nicht, die wissen nicht, wie ist das Anlaufverhalten an Skistand. Und das reizt mich schon. Und diesen Spaß an diesem Sport, den habe ich Gott sei Dank nicht verloren und ich hoffe, dass es noch dabei bleibt.
Ja, so habe ich dich auch eingeschätzt, muss ich sagen. Wie sieht es zeitlich bei dir aus, Sven? Hast du noch ein bisschen oder?
Ja, alles gut. Drängen? Also ich nehme mir die Zeit, da haben wir
okay.
Ja, perfekt. Ihr habt mir ja ganz viel Geld versprochen, das muss natürlich auch, ja. Spaß beiseite. Natürlich mache ich das auch sozusagen für die Sache, auch für die Fans, na klar, weil die jetzt hier zuhören oder zugehört haben, die Geduld haben.
Ja.
Das ist natürlich enorm wichtig. Die tragen ja diesen Biathlon-Sport oder den Sport allgemein ja auch hoch. Und hier sorgt ja auch dafür, dass das publiziert wird. Und deshalb bin ich natürlich gerne bereit, dann noch ein bisschen mit euch dazu plaudern.
Ja, freut uns sehr. dein Job beim ZDF im Fernsehen eben ging ja dann auch relativ nahtlos über. Ich glaube sogar direkt in der Folgesaison, ne? Nachdem du dein Karriereende bekannt gegeben hast. In der Saison dann 7-8 warst du schon als Experte mit dabei. Bring uns doch mal näher, wie so dein Job beim ZDF aussieht.
Also es ist so, dass die entspannteste Zeit die Zeit ist, die man mich vor der Kamera sieht, ne? Weil ich dann mehr oder weniger alles zusammengefasst habe und dann darüber reden kann. Also die Arbeit ist halt die vor Ort vorher getätigt wird, die richtige Arbeit. Ne? Also man guckt die Strecken an, das Profil gehe ich ab, wie sind die Wetterverhältnisse, Schneeverhältnisse, wie könnten die Skier präpariert sein, wie läuft es mit dem Anschießen? Läuft alles? Sind alle soweit auf den Skistand eingeschossen? Passt das alles? Wie sind da die Lichtverhältnisse, Windverhältnisse? Was kann kommen? Also ich versuche die ganzen Störfaktoren oder Faktoren für einen möglichen Erfolg schon im Vorfeld auch zu sehen und zu sondieren. Und dann auch die Athleten, so wer kommt, wer ist vor Ort, sind sie alle gesund, passt alles, wie verkraften sie die Rennen, sind es Vorlieben von dem Streckenprofil mal für den oder für den, dann gibt es verschiedene Wettkampfformen, hält der ein oder andere die Kraft oder zeigt sich bei den einen oder anderen schon so ein paar Belastungserscheinungen, dass er so ein bisschen abbricht, und wie sind die Jugendlichen, die jetzt neu in die Mannschaft kommen, wer ist das? Man ist ja als ehemaliger Athlet, kennt man ja alle, mit denen ist man ja Sport betrieben. Und dann kommen nach und nach neue Athleten hinzu. Mittlerweile sind sie alle durchgewechselt im Weltcup. Also sind jetzt alle raus. Ne? Also wo man sagen kann, hey, das ist mit den einen oder anderen habe ich noch früher so viel Erfahrung gesammelt. Und da kannst du dann auch doch im Weltcup-Niveau mit einem Trainer, mit einem ehemaligen Athleten, der jetzt für andere Nationen als Experte ist, sich austauschen. So, da versuchst du den Kontakt zu halten und mal zu fragen. Ich vermisse meinen Freund Halbert Hannewald, der ja nicht mehr lebt, der schon verstorben ist. Da habe ich mich viel mit ihm ausgetauscht, auch im Weltcup oder dann vor Ort. So sieht die Arbeit aus. Und wenn ich die Möglichkeit habe, die Strecke abzufilmen, dann schnappe ich meine GoPro und dann fahre ich da rum, um den Zuschauer so den Eindruck zu geben, wie ist die Strecke. Ja, dann ist das ein oder andere, was vorhin schon angesprochen ist mit der Laura, wo man sagt, okay, man gibt so Erklärfilmchen, die mache ich sehr gerne, wo man dann auf einzelne Sachen eingeht, was ist Nebelkorn, wie sieht's aus mit dem Anlaufverhalten, was sind Lauftechniken. Da werden dann auch mal so kleine Filmchen zusammengestellt, die müssen produziert werden. Ja, und dann ist oft auch Recherche oder besser gesagt eine Hochrechnung, wenn es Richtung Ende geht zum Weltcup-Finale. Wie sieht's aus? Welche Konstellationen müssen eintreten im Rennen, damit Leibchen wechseln? Da bin ich ganz schwer am Rechnen. Da habe ich mir auch so ein System entwickelt.
Tabelle,
ja. Ne, dass ich so eine eventuelle Tabelle schon ausrechne. Und so nach dem Motto, dass man auch innerhalb von 3-4 Sekunden dann weiß, wann wie wechselt das Ganze. Das will der Reporter ja auch dem Zuschauer sofort sagen.
Ja.
Das sind so Arbeiten. Ja, und dann auch, wenn mal Schwierigkeiten sind, dass man sagt, okay, es sind unangenehme Sachen, jetzt müssen wir zu den einen oder anderen Athleten gehen und versucht da mal ein Interview rauszuholen bei international. Du kennst ja den und mach da mal was. Ja, und da versuche ich halt da auch, mich da zu beteiligen. Und natürlich, was nicht zu verachten ist, wo viele Experten auch eine wichtige Aufgabe haben, ist, den Sport selbst zu erklären, nicht nur dem Zuschauer, sondern auch dem Team. Ne? Also meine Aufgabe besteht auch darin, mit auch Laura und auch die Petra Behle, die vor mir gearbeitet hat, eben auch dem Team, den Reportern, die kein Biathlon betrieben haben, zu erklären, wie funktioniert Biathlon. Weil nur ein Reporter oder auch selbst der Kameramann, der sich für Biathlon interessiert, aber selber nicht Biathlon betrieben hat, ja, der dann Internas erfährt oder wie was funktioniert im Biathlon, dann kann der auch seine Arbeit viel besser dann auch umsetzen. Ne? Bis hin zum Tonassistenten, die dann auch da Biathlon interessiert sind, dass man dann auch immer das offene Ohr hat und mit denen dann auch darüber spricht. Das gehört auch mit dazu. Und dadurch entwickelt sich dann auch eine Leidenschaft bis hin zum ganzen Regisseur, der ja jetzt aktuell Andi Lauterbach, der ja schon fast gefühlt ewig dabei ist. Ja. Und lustig ist auch, dass ich, wenn ich dann meine Stadtlisten dann so durchgehe und dann so anmarke, wer ist jetzt hier ein Favorit und wer könnte mit dabei sein, wer ist zu beachten. Und dann bin ich auch selber immer erstaunt, wenn ich dann zum Andi Lauterbach gehe und vergleiche dann seine Stadtliste, die er markiert hat, und gucke auf meine. Und dann sind unter diesen 40 Markierten wirklich nur wenige, die er nicht hat oder ich nicht habe. Ne? Das ist wirklich sehr deckungsgleich. Und da sieht man dann, dass auch in so einem Team durch die Experten oder auch durch die Arbeit in dem Weltcup-Zirkus dann auch viele, sowohl sag mal, Reporter, ARD, ZDF oder andere Nationen, dann auch mit zu diesen Experten werden, ne? Auch wenn sie die Sportart jetzt nicht betrieben haben. Aber das ist auch mit Aufgabe des ehemaligen Sportlers. Mhm.
Ist ja fast wie bei uns, Ron.
Ja. Ja. Also immer schön Johannes Dinges-Böhm markieren, ganz klar. Aber das ist jetzt deine Arbeit im Winter. Ich gehe ja mal davon aus, dass du im Sommer nicht nur auf der Couch liegst und wartest, bis der Alex Ruder dich wieder anruft und sagt, hey Sven, es geht wieder los, ne? Sondern du wirst ja auch Geld noch anderweitig verdienen. Im Sommer gehe ich mal von aus. Also was machst du so, wenn du kein Experte bist?
Also als ich aufgehört habe mit dem Sport, habe ich im Winter das Fernsehen gehabt und im Sommer habe ich die Erfahrungen, die ich im Sport gesammelt habe, und habe ich dann weitergegeben an Firmen, an die Wirtschaft. Und ich hatte damals einen sehr guten Partner, Heizung Sanitär, und den ich immer noch habe. Und diese Firma in Orange hat mich da so viel da auch unterstützt, dass ich dann auch meine Expertise aus der Sache in der Firma weitergegeben habe. Mhm. Und habe dann in der Firma dann auch Weiterbildungen gehabt und auch heute noch. Und da ist es so, dass ich damit auch weiter noch in diesem System drinne war und in dieser Partnerschaft und habe dann sozusagen in der Produktion, ne, mitgeholfen. Und ich denke, es ist enorm wichtig, dass auch Erfahrungen aus dem Sport in diese Sponsoren, in die Partner mit wieder zurückgehen, weil dann auch der Partner nicht nur das Logo auch präsentiert, sondern auch das nachhaltig dann in der Arbeit, ob das jetzt dann wo auch immer dann in der Firma ist, dass dann da auch wieder ein Rückfluss dieser Information kommt. Und so kam es dann, dass über diesen Partner dann die Idee entstanden ist, das permanent zu machen. Und somit halte ich dann oder habe Vorträge gehalten mit vielen, sag mal, Partnern und auch Fremdfirmen. Und ich habe da sozusagen meinen Sommerjob dann durch Vorträge gehabt und bin aber jetzt seit 19, als dann das ausgebrochen ist, bin ich natürlich dann mit einem Maulkorb versetzt worden. Und online geht sowas dann eben nicht. Wir machen dann noch das eine oder andere, haben wir schon probiert. Aber sowas lebt auch, dass du vor Ort bist und dass du in der Firma bist oder dass du dann auch mit den Leuten zusammenarbeitest. Und wenn irgendwann mal, sag mal, sich das Ganze wieder ein bisschen ändert und verbessert, wird das vielleicht dann wieder der Fall sein. Und ich hatte aber dennoch die ganze Zeit jetzt nicht auf der Couch gesessen und habe da sinnlos Däumchen gedreht, sondern ich hatte wie so eine Eingebung und habe, bevor das Ganze sozusagen kam, 2019, habe ich angefangen mit einem Studium nochmal.
Okay.
Gesagt, okay, ich will dann meine ganze Erfahrung dann irgendwann mal dann auch in den Nachwuchs stecken und habe das Trainerstudium angefangen in Köln. Und dann habe ich zwar keine Vorträge weiter gehabt, aber ich habe die Zeit genutzt, um im Studium da voranzukommen, und somit habe ich die Zeit auch effektiv genutzt, im Winter am Fernsehen und im Sommer dann mehr oder weniger Studium vertieft. Zwar verstärkt online in letzter Zeit, aber ich bin froh, dass wir wieder in Präsenz sein dürfen, und deshalb bin ich immer mal in Köln und bin da sozusagen auf der Schulbank.
Jetzt warst du ja ein sehr erfolgreicher Biathlet, ne? Könnte man da nicht auch als Biathlet dann sagen, tschüss, ich gehe jetzt in den Ruhestand nach der Karriere, weil ich habe so viel verdient, juckt mich nicht mehr.
Das ist vielleicht jetzt möglich, weiß ich nicht. Da müsste ich mal Martin Fourcade fragen, der ja so erfolgreich war in der, seiner Karriere, ja, und auch die Sponsoren, das hat sich ja alles immer mehr entwickelt, dann auch viel Geld ausgezahlt haben, auch die Prämien haben sich erhöht von meiner Zeit auf jetzt und so. Und das ist vielleicht möglich für ihn, weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß schon aufgrund der Tatsache, dass viele auch erfolgreiche Athleten, die jetzt wieder aufgehört haben, die dann ganz normal weiterarbeiten, da wären sicherlich ein paar unter denen, die gesagt hätten, okay, ich will nicht mehr, ich habe genug Geld verdient, aber ich gehe davon aus, es ist nicht allzu viel, dass sozusagen, weil so viele arbeiten. Ja. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich lege mich auf die faule Haut und lebe von dem Speck, was ich mir erarbeitet habe. Ja. Mir geht es gut, also gar keine Frage. Ich habe in meinem Sport einiges verdient und bin da auch froh drum. Aber der eine oder andere würde sagen, das hätte man jetzt nicht erwartet. Ne? Also von daher, ich habe keine Schulden, das ist mir wichtig. Also von daher lebe ich sozusagen, habe auch die Jahre jetzt, wo ich ein bisschen weniger verdient habe, ich bin ja selbstständig, weniger verdient habe aufgrund des Maulkorbs, lebe ich trotzdem noch und kann trotzdem noch zwar kleinere Brötchen backen, aber es funktioniert. Und von daher finde ich, ist es auch wichtig, dass viele Sportler, die jetzt gelernt haben, den Moment zu genießen, die gelernt haben, im Jetzt zu sein, auch in die Zukunft zu planen, dass die gar nicht aufhören können mit Arbeiten oder mit Tätigkeiten. Und wichtig ist ja auch, man hat ja durch den Sport und durch ein Fernziel und durch Erreichen der kleinen Ziele hat man ja Lebensqualität und Lebensgenuss. Auf den würde man ja verzichten, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also nur Hobby klingt zwar für viele jetzt schön, die jetzt arbeiten, aber ich kann mir vorstellen, dass das dann auch irgendwann mal eine Öde wird und dass man da auch da Probleme bekommt. Und nur durch eine gewisse Herausforderung und durch eine Art Wettkämpfe bleibt das Ganze ja erhalten. Und ich denke auch, dass der Geist das immer wieder braucht. Ansonsten baust du ja ab. Der Körper baut ja auch ab, wenn er sich nicht bewegt. Deshalb sollten sich alle bewegen, frei nach dem Motto vom Teve Schuhe, den guten alten Radsportler, der gesagt hat, du wirst nicht alt, weil du dich nicht bewegen kannst, sondern weil du dich nicht bewegst, wirst du alt. Ne? Also man soll sich bewegen. Ja. Und das ist halt, habe ich das jetzt glaube ich richtig gesagt? Ich weiß es gar nicht. Also nochmal, man kann sich nicht bewegen, weil man alt wird, genau, sondern man wird alt, weil man sich nicht bewegt. So rum, so hat es gesagt, genau.
Quäle deinen Körper, sonst quält er dich.
Richtig, so ungefähr, genau. Also von daher, denke ich mal, ist es genauso auch von der Arbeit zu sehen. Und es mag sicherlich den einen oder anderen Athleten geben in irgendeiner Sportart, der sagt, er braucht das nicht mehr. Aber ich glaube, der verliert dann auch was.
Ja, schauen wir noch auf die kommende Saison, also den Blick voraus. Du bist Experte, da müssen wir natürlich auf dein Expertenwissen zurückgreifen, ist ja klar. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, wen siehst du nächste Saison vorne?
Aus deutscher Sicht, klar, da sahen sie alle immer Denise Herrmann und die hat auch vom läuferischen Niveau in den letzten Jahren das mitbestimmt und hat das Schießen immer herangebracht. Nicht umsonst hat sie da auch gewonnen und ist erfolgreich. Und für sie wird es jetzt aber auch schwer, weil auch da der Körper über die gewissen Trainingskilometer in ihrem Leben dann auch das merkt und da muss er auch aufpassen, dass er genug Regeneration hat und Hinblick auf die Olympischen Spiele da auch vielleicht das ein oder andere Rennen weglässt. Und Franziska Preuß hat hervorragende Leistung gebracht in der letzten Saison und ich denke, dass sie da wieder anknüpfen kann. Sie hat ja auch vom Training ein bisschen was umgestellt. Das wird dann auch sehen, wie schafft es jetzt, das dann umzusetzen. Der Weltcup wird es dann zeigen. Und bei den Männern sagt man, okay, der Arndt Peiffer hat aufgehört, überraschenderweise für viele. Er hat sich aber gesagt, okay, die Zeichen waren da und wenn er diesen absoluten Dampf nicht mehr innerlich spürt, dann bringt es auch nichts mehr. Den brauchst du auch, diesen absoluten Willen. Und Benny Doll ist jetzt der im Prinzip die ganzen Eisen sozusagen aus dem Feuer holen soll für Deutschland. Das ist natürlich schwer, wenn das immer nur auf eine Person gemünzt ist. Ne? Und da ist es schon besser, man hat da so ein Team zusammen. Und Erik Lesser ist ja einer der etwas Älteren jetzt auch dabei. Da muss er aufpassen. Letzte Saison ging ja auch hoch und runter, wie er da eine Stabilität jetzt weiter reinkriegt. Ich denke, der Nachwuchs, ohne jetzt einen Namen zu nennen, die Nachwuchsathleten, die jetzt die Chance haben, Weltcup reinzukommen, die haben natürlich auf alle Fälle einen Dampf. Aber wichtig ist es dann auch im Schießen, das umzusetzen. Ne? Und da ist Erfahrung wichtig und auch eine gewisse Ruhe wichtig. International ist es natürlich so, dass die Norweger da ganz schön durchgeprescht sind. Ne? Also mit der Tiril Eckhoff, die hat ja auch geschossen, wo du gesagt hast, es hättest du nicht erwartet, dass da so ein Leistungsschub bei ihr nochmal kommt im Schießen.
Ja, stimmt.
Laufen konnte sie ja, aber auch da ist die Mathe Olsby-Reuseland ja gleich hinterher in den Damen. Also die beiden werden auf alle Fälle auch wieder da vorne dabei sein. Und der Johannes Tinius Wöhl, den wir eben schon angesprochen haben mit den Anmagern, der hat gemerkt, dass sein Name, sein Teamkollege Stürler Häumler-Greit da ganz schön rangeprescht ist, hat ihm sogar den Gesamtweltcup fast streitig gemacht in der letzten Saison. Und der hat noch eine gewisse Ruhe und einen gewissen Dampf noch, auch aufgrund der Frische, die er hat als Jugendlicher. Und für den wird natürlich jetzt das Richtung optimal laufen. Ne? Und beim Johannes Tinius Bö muss er auch aufpassen. Reicht das jetzt noch von der Kraft her, auch von den Lebenskilometern? Auch da braucht er wieder eine gewisse Regeneration, wo er beachten muss. Sein Bruder hat es ihm ja gezeigt, dass das nicht so einfach geht.
Ja.
Er war ja auch sehr erfolgreich, auch im Gesamtweltcup gewonnen, der Tajai. Und der eben auch weiß, dass man die Energie nicht unendlich ist, sondern dass man da optimal haushalten muss. Also kurzum, die Deutschen haben eine Chance auf eine Medaille, auch Richtung Olympische Spiele. Aber es ist für alle wird's echt schwer, also da das zu bestätigen. Und das große Fragezeichen ist gerade auch Peking, die Olympischen Spiele. Wie ist der Streckenverlauf? Auf was muss ich mich einstellen? Ne? Ist es mehr die Technik? Wie ist das Anlaufverhalten? Kriege ich diesen Puls oder auch diese Muskulatur gerade zum Schießen ordentlich optimal hin? Und ich denke mal, die Herausforderung wird die sein, wer kann sich am schnellsten umstellen? Also du brauchst einen Athleten, der breit aufgestellt ist und trotzdem speziell abrufen kann, was geht. Ole Einar Bjørndalen war einer, der das sehr gut konnte. Und jetzt ist halt die Frage, wer ist von denen, die jetzt dabei sind, kann das? Ich denke mal, dass gerade wenn die Dennis Herrmann sich ihrer Sache bewusst ist, dass sie auf alle Fälle Erfahrung und diesen Schatz hat und die könnte dann da auch das abrufen. Ja, mal gucken. Also ich drücke allen die Daumen, aber die Prognosen sind immer schwer und ich mag auch gar nicht jemanden vergessen. Und deshalb ist es immer schwer, da zu sagen, okay, der ist es und der ist es nicht. Und auf alle Fälle, möge der Beste auf alle Fälle gewinnen und ja, da drücke ich allen die Daumen und vor allen Dingen international hoffe ich, dass jeder mal irgendwo als Land dann einen Erfolg auch hat, weil ich glaube, dieser ganze Zirkus lebt am besten, wenn sich das ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt. Und es gab ja immer mal Jahre, wo eine oder eine Nation alles abgeräumt hat und selbst wenn es Deutschland wäre, fände ich das nicht gut. Ich finde es immer schön, wenn sich das verteilt. Aber das soll erarbeitet sein. Also jetzt, es darf nicht am grünen Tisch entschieden werden, sondern das muss erarbeitet sein und vor allen Dingen auch fair und ehrlich.
Mhm. Ja, klar. In der letzten Saison gab es ja auch die große Diskussion über den deutschen Nachwuchs und dass es da viele Probleme gibt. Die Eltern, die tragen die Last auf ihren Schultern, wie du es gerade schon gesagt hast. Siehst du das auch so kritisch für die Zukunft in Deutschland, dass da niemand so wirklich nachkommt?
Ich finde, dass ein kritischer Umgang mit Nachwuchsathleten immer da sein muss. Und ein kritischer Umgang mit Leistungen, der muss eigentlich immer da sein. Also wenn es eine Konstante gibt, dann ist es die Bereitschaft, dass alles in Frage gestellt wird. Und da darf man nie Ruhe lassen. Also auch wir haben in all den Jahren nie dasselbe Trainingsprogramm permanent durchgezogen, sondern wir haben immer variiert und immer verändert. Und genauso ist es auch so, dass sich die Bedingungen verändern. Auch jetzt, ich habe es ja angesprochen mit Peking oder mit der ganzen Pandemie und mit verschiedenen Trainingsmöglichkeiten, Nichtmöglichkeiten, Wettkämpfe, Nichtwettkämpfe. Der Nachwuchs hatte letztes Jahr gar keine großen Wettkämpfe. Ne? Die waren nur in ihrem eigenen Saft und haben trainiert. Mhm. Und das ist halt eine Schwierigkeit. Deshalb muss man gerade diese Frage immer wieder neu auf den Prüfstand stellen und immer wieder neu updaten. Also keiner fährt irgendwie blind geradeaus, sondern man muss immer die Straße beachten. Wo geht's links, wo geht's rechts, wo kann ich Gas geben, wo muss ich bremsen? Und genauso ist es mit dem Nachwuchs. Und auch die Definition, was ist Nachwuchs? Nachwuchs ist ja im Prinzip von den ersten Schneeversuchen auf Skiern der Kinder, ob die jetzt 5 oder 7 Jahre alt sind, bis hin, dass man dann den Sprung geschafft hat und ist im Weltcup. Das für mich ist alles Nachwuchs. Das ist klar. Nicht, dass man sagt, Nachwuchs sind jetzt nur Kinder, sondern Nachwuchs ist für mich auch der Jugendliche. Und wenn sie dann im Weltcup angekommen sind, dann hat diese ganze Förderung bis zum Weltcup gefruchtet im Biathlon und dann war das ein guter Aufbau. Und dann ist es aber so, dass dann die Athleten im Weltcup sich dann zeigen, dann geht's ja erstmal los. Und viele denken immer, ja, das Ziel ist der Weltcup und dann bin ich dabei. Nee, das ist Mittel zum Zweck und wenn ich im Weltcup bin, geht es erst richtig los. Ne? Da,
ja, klar.
Ja, und deshalb ist diese Nachwuchsförderung nicht über 1-2 Jahre oder auch nicht über einen Charakter oder auch über eine Ja, man muss die Persönlichkeitsentwicklung auch des einzelnen Athleten sehen oder auch der Truppe, der Gruppe. Und auch die Mädchen und die Jungs, die haben verschiedene schon mal Sprünge in der Entwicklung. Und die muss man auch tolerieren und mitnehmen. Und das ist, diese Sprünge sind kann man nicht vorhersehen, ne, biologisch gesehen. Und deshalb ist es wichtig, dass man darüber diskutiert und dann sich einig wird. Und wichtig ist auch, dass Deutschland, wenn man sagt, wir wollen alle Medaillen haben, gerade bei Olympischen Spielen, wir wollen, dass die deutsche Fahne mit oben weht auf dem Siegerpodest, dass Medaillen kommen. Wenn das Deutschland möchte, dann gehört auch dazu, dass Deutschland auch bereit ist, dafür was zu tun. Ne? Und dass man sagt, okay, sowohl die Partner, die Sponsoren, die Ehrenamtlichen, alle werden beachtet und nicht erst bei Olympischen Spielen, sondern viele, viele Jahre davor. Und ja, dass das dann ein gemeinschaftliche Arbeit ist. Und ich finde, auf der einen Seite darf ich ruhig hier auch Kritik üben. Ich finde es schade, dass München nicht die Olympischen Spiele bekommen hat, weil dann hätte München zum allerersten Mal die Sommerspiele gehabt und die Winterspiele. Und Deutschland hat sich damit was vergeben. Also wir hätten das hervorragend austragen können als Nation und hätten die Welt willkommen heißen können.
Auf jeden Fall.
Und somit kriegt es jetzt Peking und das finde ich eben schade. Und wenn man den Sport möchte, na, und ich finde, Sport gehört dazu, dann sagt man, okay, wir unterstützen das alles. Und aus dieser Sportbewegung, aus dieser Sportbegeisterung wird auch eine Bereitschaft, Wettkämpfe starten zu lassen. Und daraus entwickelt sich dann auch der Spitzensport, weil viele denken immer, Sport ist Spitzensport. Nee, Sport ist für mich für alle. Und aus diesem Sport und aus der Bewegung aller ist eine Freude da, woraus sich dann der Spitzensport entwickelt. Und da meine ich alle Disziplinen, die möglich sind, ob das jetzt olympisch ist oder nicht olympisch, ob das Sommer ist oder Winter. Mhm. Und wenn das ganze Rad der, sagen wir, Bewegung sich besser dreht, dann ist es zwangsläufig so, dass auch Medaillen mehr kommen, weil wenn eine Nation wie Norwegen mit wie viel Einwohnern, müssen wir mal genau gucken, wie viel, da so im Winter abräumen, dann hat das nicht nur mit dem Schnee was zu tun, sondern mit der ganzen Euphorie der Menschen. Und in Deutschland werden viel mehr Kinder geboren und sind viel mehr Menschen unterwegs. Also von daher ist das Potenzial in Deutschland absolut da und ja. Es liegt da, wir müssen es einfach nur nutzen.
Gut, Sven, zum Abschluss haben wir noch eine Kategorie, die wollen wir auch mit dir durchfeuern hier ganz schnell. Die heißt Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und hier reicht uns wirklich ein kurzer Satz, eine quasi oder ein Wort, ein Schlagwort. Erste Frage lautet: Hattest du ein Ritual vor jedem Rennen?
Ja, anschießen.
Hast du einen Lieblingsort gehabt im Weltcup von allen, die du besucht hast, außer deine Heimorte?
Nein, ich hatte keinen Lieblingsort. Für mich war immer nur wichtig, dass ich mindestens immer 1 Zentimeter Schnee unter dem Ski hatte und dann war das mein Lieblingsort.
Okay. Welche war deine Lieblingsdisziplin?
Ich war gerne in allen Disziplinen unterwegs. Also ich war sowohl im Einzel gerne unterwegs, als auch im Sprint, als auch in der Verfolgung. Aber wenn ich jetzt darauf antworten soll, dann war es die Staffel.
Mhm. Okay. Stehend oder liegend schießen?
Ja,
jetzt kommt wieder beides, ne?
Ja, es hat sich gewechselt. Am Anfang war es mal das Liegenschießen und dann wieder mal das Stehenschießen. Es war nie konstant. Es war immer, es waren ja doch 15 Jahre Weltcup. Das hat sich immer mal verschoben. Mal die Disziplin.
Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
Die Auseinandersetzung, diesen brachialen, gewaltigen Laufen und dann aber auch wieder diese feinfühlige, sentimentale Ruhe dann auch beim Schießen und dieser Wechsel. Das war das Faszinierendste.
Was ist für dich das Nervigste am Biathlon?
Das Nervigste ist diese Unruhe, die entsteht, wenn du merkst, da funktioniert was nicht. Und das ist zum Beispiel dann auch beim Schießen, wenn du merkst im Schießen, die Bedingungen haben sich verändert und ich weiß nicht, wo ich hinschieße und ich bin permanent daneben und ich weiß nicht, wo ich liege. Ne? Das passiert ja doch einigen Athleten oft, dass sie dann vorbeischießen und permanent gleich vorbeischießen und mit wenig Veränderungen hätten sie alle getroffen. Das ist nervig. Oder was auch richtig nervig ist, ist, wenn du das Material hast und es nicht funktioniert und das, du kannst damit nicht gewinnen, weil deine Arbeit nicht hundertprozentig war im Materialsektor, da kannst du körperlich noch so gut sein auf der Strecke, wenn das nicht passt, dann ist das richtig nervig.
Welcher war dein schönster Moment im Biathlon?
Der schönste Moment war, als ich erkannt habe, dass ich in diesem Biathlonsport mit meiner, so wie ich war, erfolgreich sein kann. Und das hat sich schon als Junior mal gezeigt, wo ich einen DDR-Meistertitel errungen habe als Junior im Sprint, wo ich gedacht habe, wow, ich hab auch mal gewonnen, ich konnte mal gewinnen. Und das war mit der schönste Moment, dass ich gemerkt habe, ich bin in einer Sportart angekommen.
Wer waren denn deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon? Andere Sportler oder sowas? Gab es da wen?
Also es gab ganz viele Sportler, die mich inspiriert haben, sowohl als eigene, in den eigenen Reihen, also angefangen von dem damaligen Bundestrainer Frank Ulrich, selbst Dagmar Kirchner, was der 92 da auch erreicht hat bei Olympischen Spielen, das war enorm. Und das waren immer wieder auch Vorbilder aktuell, aber auch Athleten, die in meinem Umfeld geschossen haben, die erfolgreich waren, die Präzisionsschützen waren, wo ich gesagt habe, okay, so gut schießen wie Peter Sendel möchte ich auch. Also es waren immer auch Athleten, die in meinem Umfeld waren, die mich motiviert haben, aber auch viele Ehemaligen, die mich dazu gebracht haben, erstmal auch dann Biathlon dann auch zu betreiben, wo ich dann auch gesagt habe, hey, das interessiert mich, das will ich auch machen. Da waren auch viele international, also Eirik Walfuss sei jetzt auch mal genannt, den habe ich vorhin schon mal erzählt, dass ich sozusagen auch da geguckt habe, international, oder auch Fritz Fischer, wo ich dann als DDR-Sportler mal über den Tellerrand hinausgeguckt habe und gesagt, oh, da heißt einer auch Fischer wie ich und Fritz, und dann irgendwann mal war ich mit dem zusammen, da guckt man schon hin und das motiviert. Oder auch der Ole Heiner Bjørndalen, den wollte ich dann knacken, und Raphael Poré haben wir auch angesprochen. Also es sind so viele Athleten, die mich dann immer wieder fasziniert haben, aber nicht, dass ich sage, ich habe einen gehabt, den ich wollte ich unbedingt nacheifern, und das empfehle ich auch jedem Nachwuchsathleten, dass man das tunlichst vermeidet, immer nur einen nachzueifern, weil dann macht man definitiv was falsch.
Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Du kannst ja nämlich jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem?
Oh, na klar, man sollte am schnellsten laufen, und da ist es gar nicht so wichtig, die schönste Technik zu haben, ne? Also ja. Wenn ich jetzt Athletin nehme, eine Daya Domracheva, da haben viele sind da hingeschmolzen und haben gesagt, wow, die hat eine schöne Lauftechnik gehabt. Aber eine Tora Berger hat jetzt vielleicht nicht diese Lauftechnik gehabt, aber sie war schnell. Und da denke ich, das ist enorm wichtig. Man muss schnell sein, auf den Körper abgestimmt schnell. Also da geht es jetzt nicht um die und die Technik, ne, sondern diese Laufgeschwindigkeit haben. Auf der anderen Seite, ne, der Simon Eder hatte bei Zeiten schon eine Geschwindigkeit im Schießen, wo auch Erik Lesser versucht hat, hinterher zu kommen und auch es geschafft hat. Also von daher ist auch eine gewisse Schnelligkeit im Schießen, die du haben musst, aber auch eine Präzision. Und für mich war auch immer wieder faszinierend, wie damals auch in meiner Karriere auf Frank Luck, da die Präzision auch hatte. Und diese Präzision musst du auch dann auch haben, und diese Kontinuität. Und was er geschafft hat, auch in Höhepunkten oder bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften auf dem Punkt, dann auch das abzurufen, das klang zwar locker und leicht, aber das war schon eine harte Herausforderung. Und diese Kombination, oder auch wie Mathieu Foucault, was der in der Situation bei einem Wettkampf auch hatte, der hatte diesen Überblick im Wettkampf. Also der hat ja auch damals gegen Frederik Lindström, den Schweden, da war mal eine Aktion, der Frederik war ja damals Zweiter im Weltcup, und der hatte den Mathieu Foucault vor sich als Weltcup-Führender in Frankreich Weltcup und tritt ihn auf den Stock. Und Mathieu registriert das, und dann auf einmal tritt er ihm nochmal auf den Stock. Das ist schon ungewöhnlich.
Ja.
Und schüttelt sich, und beim Schütteln und beim Rückrütteln macht er beim Frederik den Stock kaputt. Und jeder hat gedacht, oh, wie brutal. Und dann macht er den Konkurrenten den Stock kaputt. Und da hatte Mathieu Foucault eine Umsicht, die Situation so zu erkennen. Er hat einen Fehler gemacht und korrigiert im Rennen, indem er sagt, okay, ich gebe ihm meinen Stock. Hat zwar einen Nachteil, aber ich versuche, meinen Fehler auszugleichen und gebe dem Konkurrenten den Stock. Das war eine Größe. Und das ist so auch etwas, wo für mich auch der Athlet oft verkannt war, und wo ich sage, nee, der war nicht so ein Depp. Und vor allen Dingen diese Umsicht zu haben mit der Foucault, das war enorm. Und und es sind so viele Punkte, die zusammenkommen. Oder auch eine, es gab ja viele Athletinnen auch im Vorfeld bei mir, auch gerade 92, da gab es ja Petra Behle, Antje Miserski, die dann auch in der Situation gesagt haben, okay, was ist jetzt in dem neuen Sport wichtig? Ne, wie setze ich das jetzt um? Und diese ganzen Komponenten zusammen, das wäre dann der perfekte Athlet, der alle Fälle schnell schießen kann, schnell laufen kann, präzise ist, der in der Situation umschalten kann, der auch in den neuen Momenten erkennt, was ist jetzt in dieser Sportart und in der Sache jetzt wichtig. Und und dann ist das der perfekte Athlet.
Ja, Sven, ich glaube, mit der letzten Frage bekommen wir hier richtig schöne Abschlussworte. Könnte ich mir zumindest vorstellen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
Denk an gestern, lebe jetzt und plane aktiv die Zukunft.
Ja, das sind auch perfekte Worte, würde ich sagen, zum Abschluss, Sven. Genau. An der Stelle kann man jetzt eigentlich noch Werbung machen in eigener Sache für seine sozialen Medien, aber wir haben gesehen, du hast keine, oder?
Nein. Das, der Grund ist der, dass ich Probleme hatte, weil ein paar Leute haben sich als mich ausgegeben und wusste ich jetzt nicht mehr, hey, das stimmt ja, das war ich nicht. Dann gab es auch welche, die aufgrund meiner Daten damals im Internet Zeug gekauft haben und verkauft haben und sozusagen da die Zeche geprellt und ich war dann auf einmal, stand dann dumm da. Und da habe ich versucht, mich und auch meinen Namen zu schützen und habe gesagt, ich bin überall dort nicht. Ne? Und um da Einhalt zu gebieten. Und es gab da mal einen Fan und eine Frau, die Isabel Breuer, und die hat dann bei mir die Internetseite als Fanpage gemacht. Und da habe ich gesagt, die ist die Einzige, die das jetzt offiziell haben darf und macht. Und der Isabel unterstütze ich das. Und ansonsten alles andere habe ich als Selbstschutz sozusagen da abgelehnt und deshalb bin ich weder auf Twitter, Facebook oder sonst wo irgendwelchen Zwitschervögeln. Also das mache ich alles nicht. Also von daher, ich habe auch die ganzen Jahre das ganz gut auch geschafft, ohne diese Social Medias. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt aktiv wäre oder immer noch aktiv, dann würde ich vielleicht das eine oder andere dann auch haben, weil sich das ja relativiert hat. Aber ich bin bei diesen Mädchen noch nicht, vielleicht irgendwann mal. Aber ich helfe natürlich hier und da mal mit, auch bei Partnern und Sponsoren, die diese Plattform haben. Aber selber habe ich es privat nicht.
Okay, Sven. Ja, auf jeden Fall eine sehr faszinierende Erklärung und eine sehr faszinierende Karriere auch bei dir. Über 15 Jahre Weltcup und mittlerweile schon über 30 Jahre insgesamt, wo du da im Biathlon aktiv bist. Und damit bleiben es auch nur noch zu sagen, vielen Dank für das Gespräch und gerne mal wieder.
Danke auch und danke auch für die Geduld und vor allen Dingen alle, die hier fleißig zugehört haben. Ich weiß nicht, wie viele Male es dann unterbrochen haben. Also ich kann mir vorstellen, dass es die wenigsten schaffen, am Stück zu hören. Aber auf alle Fälle auch Dank an alle, die Podcasts hören, die von euch hier hervorragend produziert werden. Und ist eine gute, nachhaltige Sache und ich hoffe, dass viele Informationen dann kommen, um, wie gesagt, an gestern zu denken, heute zu leben und trotzdem bewusst aktiv die Zukunft zu planen.
Ja, perfekt gesagt. Also so besser kann ich nicht machen und damit würde ich sagen, ciao.
Ciao, danke euch
für deine Zeit, ciao.
Ja, einfach eine zeitlose Folge, nicht gealtert, kann man nicht anders sagen. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Sagt ihr, boah, nee, hätte ich jetzt eigentlich nicht gebraucht, diese Folge? Oder sagt ihr, ja cool, dass du es nochmal hochgeladen hast, habe ich gar nicht gesehen, dass ihr damals ein Interview mit dem gemacht habt. Und ich habe ihn vielleicht auch gar nicht mehr so verfolgt im Biathlon oder habe ihn verfolgt, aber hier ihn nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt, den Sven. Würde mich natürlich mal sehr interessieren. Schreibt es gerne unter das Folgenbild oder auch privat, wie ihr wollt. Und dann, Leute, aktiviert doch die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Gebt mir 5 Sterne, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und teilt das, wenn ihr nicht genug bekommt von der Extra-Runde. Ich sag's schon mal vorab, in der nächsten Woche geht's mit dem Klassiker weiter. Seid gespannt, wer es sein wird. Und da bin ich mal gespannt, ob ihr das schon gehört habt. Denn die Folge ist damals, glaube ich, aus verschiedenen Gründen so ein bisschen untergegangen. Aber seid gespannt, wer es ist. Habt eine gute Woche. Bis dahin. Ciao.
Das war die Extra-Runde für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.